What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Moin moin und herzlich willkommen zur 342. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind Theresa.
Hallo.
André.
Moin moin.
Und Laura.
Hi.
Und wenn, es sind ja gerade, während wir das hier aufnehmen, laufen gerade die Olympischen Spiele in Paris und wenn es eine Disziplin gäbe, wer ein Podcast-Thema oder ein Thema maximal lang besprechen kann, dann würden wir auf jeden Fall gewinnen hier mit unserer Freitag der 13. Retrospektive, mit der wir heute natürlich auch weitermachen wollen. Wir beschäftigen uns heute mit Jason Goes to Hell, The Final Friday aus dem Jahre 1993 und damit kommen wir, André, jetzt quasi in die, ja, ich sag mal, relativ kurze, aber durchaus interessante Phase der, kann man es Experimentierphase nennen vielleicht? Oder der experimentellen Freitag der 13. Filme?
Also für nächste Woche würde ich es auf jeden Fall unterschreiben. Für diese Woche vielleicht auch eher die leicht verzweifelte, wir müssen jetzt mal irgendwas anders machen Woche. Also experimentierfreudig würde ich jetzt Jason Goes to Hell vielleicht nicht unbedingt nennen. Trifft es irgendwie im Kern für mich nicht gern.
Es war auf jeden Fall so, dass die Einspielergebnisse und die Fanreaktion für Jason Takes Manhattan jetzt nicht so wie erhofft waren und Paramount war dann doch ziemlich müde von der Freitag der 13. Reihe und auch unser Lieblingsproduzent Frank Mancuso Jr. sah sich und seine Zukunft jetzt auch nicht mehr in Verbindung mit der Reihe, aber es war so, dass Paramount zumindest offiziell die Reihe nie beendet hat und ja, wir sind eben auch jetzt Anfang der 90er Jahre. Das war, ja, Laura, wenn man so will, ich würde es fast schon sagen, war vielleicht das größte Tief des Horrorfilms seit Populärwerden des Genres. Da hat jetzt auch niemand mehr, glaube ich, so richtig großartig nach Horrorfilmen irgendwie, ja, geschrieben.
Gefragt.
Ne? Oder gefragt, ja.
Ja, ich glaube auch, da war irgendwie eine Zeit der Übermüdung und die Leute wollten das irgendwie nicht so sehen, bis dann Ende der 90er ja ein neuer Meilenstein kam. Aber ja, da war leider nicht viel los Anfang der 90er, kann man so sagen. Ich glaube, da war es im Serienbereich, ging es da so langsam los mit Horrorserien, ne?
Ja, ja. Mhm. Aber im Kino war da Ebbe angesagt, das bekam sowohl Jason als auch Freddy zu spüren. Die glorreichen Zeiten waren eben vorbei. Und so war es, dass der Regisseur des ersten Freitag der 13. Films, John S. Cunningham, die Rechte an der Reihe zurückbekam und er sah dann das, was eigentlich schon ein paar Jahre im Raum stand. Er wollte jetzt endlich Freddy vs. Jason umsetzen. Er wollte den Film selbst drehen und er wollte den auch selbst produzieren. Und es war dann so, dass nach Teil 1 ja die Leute um Phil Scuderi und den Esquire Theaters in Boston sozusagen die, ich will jetzt nicht sagen, die Rechte inne hatten, aber sie da doch, im Prinzip hatten sie die Rechte daran und immer wenn sie einen Freitag der 13. Film produzieren wollten, hätten sie ihn eben zunächst Paramount anbieten müssen, was sie auch immer taten. Und erst wenn Paramount gesagt hätte, nee, wir wollen diesen Film nicht mit euch drehen, dann hätten sie woanders mit der Idee hausieren können, was sie allerdings aus Loyalitätsgründen nie gemacht haben. Und der John S. Cunningham, der war befreundet mit Robert Shay, den kennt ihr vielleicht, das ist ja, der war damals der Co-Chairman bei New Line Cinema, den kennt ja auch, der hat die Nightmare on Elm Street Reihe produziert, hat auch die Peter Jackson Herr der Ringe Filme produziert und die waren eben miteinander befreundet und die wollten eben zusammen das Gipfeltreffen zwischen Freddy und Jason ermöglichen, aber das war eben dann doch nicht so einfach, denn eine andere Horrorfilm-Berühmtheit hat sich dann zurückgemeldet, nämlich Wes Craven. Der hatte plötzlich die Idee, seinem eigenen Filmkind, also Freddy Krueger, nochmal eine Frischzellenkur zu unterziehen und er wollte dann eben einen neuen Nightmare on Elm Street Film drehen, was er ja dann auch getan hat mit New Nightmare. Und wenn dann so was Craven kommt, da sagt man ja natürlich jetzt auch seitens von New Line Cinema nicht, nee, das darfst du nicht, sondern das kannst du dem halt auch nicht ausreden. Und dementsprechend saß Cunningham da und dachte, ja toll, was mache ich jetzt? Und er wollte nicht untätig sein und dann dachte er, ja okay, dann machen wir eben erstmal einen neuen Jason-Solo-Film, um vor allem die Figur von Jason eben auch in Erinnerung zu rufen bei den Leuten, die ihn wahrscheinlich vielleicht aufgrund der letzten Kinoabenteuer und der Zeit, die jetzt dazwischen lag, auch schon wieder ein bisschen vergessen haben. Und dabei ist eben dann Jason Goes to Hell entstanden. Kurz die Fakten zum Film, ist eine Produktion von Sean S. Cunningham Films, von New Line Cinema und dann später eben auch im Vertrieb von Warner Brothers, amerikanischer Film, versteht sich von selbst, hat auf Letterboxd eine grandiose Durchschnittswertung von 1,7 von 5, auf der IMDb eine 4,1 von 10. Der Film lief in den US und in den deutschen Kinos am 13. August 1993 an, hat 3 Millionen US-Dollar gekostet und hat damit 16 Millionen US-Dollar eingespielt, was inflationsbereinigt 42 Millionen US-Dollar waren. Wenn ihr den Film sehen wollt, gibt es, ja, da, jetzt wird es mal wieder ausnahmsweise mal ein bisschen komplizierter, da eben, wie gesagt, hier der Vertrieb dann wieder über Warner Brothers lief und nicht mehr über Paramount Pictures, haben die quasi wieder ihr eigenes Süppchen gekocht. Also wenn ihr den Film sehen wollt, es gibt Blu-ray-Doppelpack, gibt es auch ganz normal im Mediamarkt, Saturn, Amazon und so weiter, mit Jason X und mit Jason Goes to Hell auf einer Disc zusammen. Da befindet sich allerdings auch nur die Kinoversion von Jason Goes to Hell drauf. In diesem Fall empfehle ich persönlich zur DVD zu greifen, da ist nämlich die deutlich bessere Unrated-Version des Films drauf, wo deutlich längere Kills, deutlich bessere Kills vorhanden sind und der Film auch einfach ein bisschen mehr Sinn ergibt als in der Kinofassung. Der Film läuft 88 Minuten, hat ein R-Rating in den USA bekommen, in Deutschland hat er aktuell eine keine Jugendfreigabe. Der Film wurde ja zunächst dann auch auf VHS in einer leicht zensierten R-Rated-Version erschienen, das ist ja sozusagen die Version, die auf Blu-ray auch erhältlich ist. Und der Film ist später auf dem Index gekommen, 1994, und die 25-Jahres-Frist ist im Januar 2019 abgelaufen und man hat dann entschieden, den Film vom Index zu streichen und hat ihm dann eben das Siegel keine Jugendfreigabe vergeben. Das heißt, es gibt eine Kinofassung, es gibt eine Unrated-Fassung und es gibt einen Workprint, der allerdings nicht der Rede wert ist. Theresa, ich habe für diesen Film keine Content-Note aufgeschrieben. Hier ist eigentlich nichts, also zu beanstanden wäre jetzt eh der falsche Begriff, aber ich habe hier keine Triggerwarnung großartig oder Content-Notes zu verzeichnen.
Nee, würde ich auch sagen, ist alles im normalen Horrorfilmrahmen.
Wobei, ja, ich glaube, ich hätte was.
Nur zu.
Eine Penetration durch einen Wurm ist doch drin. Da könnte man sich von getriggert fühlen eventuell. Also ich fand es ziemlich eklig.
Ja, hat so ein bisschen hier Evil Dead-Vibes, finde ich.
Ja.
Ja.
Ja, man könnte es zumindest, als da das ja nicht freiwillig geschehen ist,
genau,
geht das schon in Richtung Rape sozusagen.
Ja.
Dann ist das eine sinnvolle Erwähnung. Wir haben Body Count von 24, also einen sehr hohen und deswegen André. Aber auch aufgrund der Qualität der Kills und der, ich will schon mal aus meiner Perspektive verraten, ziemlich hohen Qualität der praktischen Spezialeffekte, würde ich dem in Sachen Brutalität durchaus mal wieder eine 3,5 verteilen. Also ich finde schon, dass der aus der heutigen Sicht noch zu den härtesten Filmen der Reihe gehört. Immer nichts, was jetzt irgendwie Leute, die jetzt irgendwie Terrifier 2 gesehen haben, irgendwie groß ein Lächeln entzücken könnte, aber im Rahmen der Freitag-Reihe würde ich schon sagen, gehört er zu den härteren.
Das auf jeden Fall. Ich hatte ihn im Kopf, aber trotzdem immer noch härter. Also ich war dann doch wieder überrascht, dass er nicht so hart ist, wie ich ihn irgendwie im Kopf hatte. Ich dachte auch irgendwie, hier wird doch ordentlich gesplattert. Und ja, in der Unrated auf jeden Fall deutlich mehr. Und ja, er ist sicherlich der härteste der Reihe damit auch in der Unrated insgesamt. Aber wie gesagt, ich war doch nicht enttäuscht, aber überrascht, besser gesagt. Ich hatte ihn doch noch härter im Kopf und bin bei einer 3 von 5. Aber es ist trotzdem in der Masse, so gesehen, von den Effekten auf jeden Fall, die sind gut, die sind schön handgemacht. Und wenn es mal richtig was zur Sache geht, dann auch wirklich ordentlich. Aber in der Masse gesehen, auch auf die Kills, die es gibt, sind doch viele davon wieder, in Anführungszeichen, eben nur recht standardhaft. Von daher, aber trotzdem, ich bin bei einer sehr, sehr guten 3 von 5.
Ja, ist auch lustig, dass wir bei Jason dann von Standard sprechen, wenn er mal irgendwem das Genick bricht oder nur mit der Machete zusticht.
Ja, ne? Aber auf die Masse gesehen der ganzen Kills, die wir jetzt eben in der Reihe hatten, ist es halt ja so. Ne? Aber ja, deswegen, der Bodycount ist hoch und die Effekte, die da sind, sind gut. Aber er war doch nicht so krass hart, wie ich ihn im Kopf hatte.
Theresa, wie siehst du das?
Ja, bin ich bei André. Ich bin auch bei 3 von 5. Finde, der ist schon auch einer der blutigeren der Reihe, macht da auf jeden Fall Spaß. Und da hat man halt auch nicht das Gefühl, dass der so mit angezogener Handbremse unterwegs ist und man eigentlich schon spürt, okay, da hätte noch mehr kommen müssen. Und ich finde, deswegen machen die Kills hier auch mehr Spaß als in anderen Teilen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, okay, wir sehen jetzt auch das, was wir sehen sollen. Also zumindest in der Unrated-Fassung.
Das ist der große Pluspunkt, dass wir uns jetzt mittlerweile halt schon in der VHS-Ära sozusagen befinden. Also wir sind ja komplett mittendrin da und dass man da eben Heimkino, da konnte man halt Sachen veröffentlichen, die man im Kino nicht veröffentlichen konnte. Und dementsprechend kommt man hier in den Genuss der kompletten Unrated-Szenen, wenn man denn so möchte. Und dann, ja, das hätte man sich natürlich auch für die älteren Teile dann mal gewünscht, aber da war das ja noch nicht so ein Thema. Laura, wo siehst du den Film?
Ich habe auch eine 3,5 vergeben. Also ich finde schon auch, dass der in der Unrated-Fassung für mich so, ja, ich würde sagen, das Brutalste der ganzen Reihe eigentlich ist. Und ich finde hier halt auch extrem, wie die Brutalität ist ja auch gepaart mit sehr viel Ekelmomenten. Und ich glaube, deswegen hat es auf mich auch noch mal mehr gewirkt. Und ich finde, man kann hier guten Gewissens die 3,5 geben.
Und wo siehst du den Film in Sachen Grusel, Anspannung, Spannung?
Da sehe ich ihn leider nur bei einer 1,5. Ich kann euch nicht genau sagen, woran es liegt, aber ich habe den Eindruck, dass ich hier irgendwie von Anfang an so, ja, die Vibes hatte, es gibt auf jeden Fall ein Happy End. Und das hat für mich irgendwie die Anspannung so ein bisschen rausgenommen. Er ist aber trotzdem, und das ist ja auch nicht selbstverständlich, er ist halt, hat nicht viel Leerlauf, also keine langen Strecken, in denen man sich langweilt. Es ist ja sehr viel los, aber es war halt nicht unbedingt so, dass ich angespannt war oder dass es gruselig war.
Bei mir ist es etwas mehr geworden, Theresa. Ich bin bei einer 2 von 5 quasi, auch wenn wir das früher ja nicht gemacht haben, diese Bewertungskriterien hier, aber es ist quasi in meine inneren Gunst ein bisschen aufgestiegen, weil ich jetzt ich habe ihn jetzt das dritte Mal gesehen, zum ersten Mal überhaupt so richtig mitbekommen habe, dass der zwei Hauptfiguren hat mit Steven und Jessica und ich zumindest minimal mit denen ein bisschen mitfiebern konnte und deswegen hat sich da so ein bisschen für mich der Faktor ein bisschen erhöht, dass ich da zumindest nicht wollte, dass die jetzt irgendwie dort ums Leben kommen und wenn dann auch noch ein Baby eine Rolle spielt und so weiter, das aber ich bin halt kein großer Buddy-Snatcher-Fan, deswegen ist da gleichzeitig, hat sich das wieder ausgeglichen sozusagen, weil dadurch die Spannung auch wieder ein bisschen gesunken ist. Wie sieht's bei dir aus?
Ich bin auch bei einer 2 von 5, das ist jetzt wieder kein Film, wo man irgendwie auf der Sofakante sitzt und sich fragt, oh Gott, was passiert als nächstes, ich kann es kaum aushalten, aber trotz allem finde ich, dass der Film was Neues macht und dabei eine gewisse Ernsthaftigkeit hat, bedeutet, ich habe nicht das Gefühl, dass es komplett egal ist, was passiert, und bin da schon so interessiert gewesen, wie das hier alles weitergeht, weil ich finde, man kann es nicht wirklich erahnen, worauf das irgendwie alles hinausläuft und vor allem den ganzen Weg dahin. Das habe ich am Anfang nicht geahnt. Deswegen gebe ich da eine 2 von 5.
Ja, ist nachvollziehbar. André?
Gehe ich bin auch bei einer 2 von 5. Er hat seine Momente, gerade im letzten Drittel. Da wird es schon noch mal hier und da wirklich spannend auch und gibt es ein, zwei Situationen, wo es auch irgendwie so eine gewisse Bedrohlichkeit reinkommt oder wo irgendwie die Atmo mich auf jeden Fall abgeholt hat, aber insgesamt jetzt auch auf der Skala nicht wirklich einer der gruseligsten, sag ich mal. Es gibt ein, zwei solide Szenen, aber insgesamt fällt er da eher ab, ist doch alles eher ziemlich straightforward.
Ja, wir haben es erwähnt, John S. Cunningham hat den Film dann nicht selbst gedreht, er hat ihn produziert. Als Regisseur wurde ja diesmal wirklich ein richtiger Jungspund verpflichtet. Adam Marcus hieß der, der ging 1991 nach Los Angeles und bekam eben die Möglichkeit, an John S. Cunningham Produktion mitzuwirken. Und er durfte dann mit sage und schreibe gerade mal 23 Jahren eben Jason Goes to Hell drehen. Da kam jetzt auch bei ihm in der Folge in Sachen Regiearbeiten nicht mehr viel, aber er schrieb eben auch zusammen mit seiner Autorin-Kollegin Deborah Sullivan Drehbücher und diese schrieb er jetzt sind auch keine großartigen Kracherwerk, aber für Texas Chainsaw 3D und Cabin Fever Outbreak immerhin. Dann vielleicht als Besonderheit ist noch, dass der Sohn von John S. Cunningham hier mitgewirkt hat, Noel Cunningham als First Assistant Editor am Set, eben weil er auch mit Adam Marcus befreundet war. Und für die Effekte waren dieses Mal KNB um Nico Terry und Burger zuständig, aber zu den Effekten kommen wir ja dann später noch. Man wollte sich auf jeden Fall inhaltlich nicht mehr so stark limitieren, wie das man das bei den vorherigen Filmen unter der Leitung von Paramount gemacht hat. Man hatte da auch so ein paar Ideen, zum Beispiel sein erster Drehbuchentwurf vor, dass jemand Jason nach 7 Jahren aus dem Crystal Lake holt und in eine Art Labor bringt. Und dabei sollte es sich, Laura, um Elias handeln, der verschollene Bruder von Jason. Und dieser sollte dann das Jasons schwarzes Herz fressen und dessen magische Kräfte sozusagen bekommen. Aber man hat dann die Idee von Bruder Elias sehr schnell verworfen, aber hat zumindest die Basisidee übernommen, dass eben Jasons Essenz von Körper zu Körper wandern kann. Aber hättest du gern Elias Voorhees im Film gesehen?
Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht unbedingt, weil ich finde es immer so ein bisschen strange, wenn dann so Familienmitglieder auf einmal aus dem Hut gezaubert werden, wo man sich fragt, wie das dann einhergeht mit allem, was man bisher gesehen hat, ne? Also, war der dann vorher? Warum hat der vorher keine Rolle gespielt? Aber sie bleiben ja hier trotzdem auch bei diesem Thema Familie und so ein bisschen Legacy. Also die Idee an sich finde ich ganz okay, aber jetzt wirklich einen Bruder hätte ich, glaube ich, nicht gebraucht.
Nee, das haben sie ja dann, sie sind quasi ja ein bisschen dabei geblieben. Sie wollten halt, also Adam Marcus und der Drehbuchautor Dean Laurie, ein bisschen back to the roots gehen, ein bisschen die Voorhees-Familie ergründen und auch Jasons Mythologie so ein bisschen in Frage stellen. Also warum ist er so? Warum ist er quasi unbesiegbar? Das sollte so ein bisschen in den Vordergrund gerückt werden. Ja, im Cast haben wir, ja, so, ja, nicht so viele bekannte Gesichter. Ein paar kennt man vielleicht hier die Hauptrolle. Steven wird von John D. LeMay gespielt. Der hatte, das ist das Interessante dabei, zuvor bereits die Hauptrolle in den ersten beiden Staffeln der Freitag der 13. Serie inne gehabt. Und dann hat er diesen Film hier gedreht und ist dann vor allem dann weiter im Fernsehen geblieben. Und vor 10 Jahren hat er dann auch seine eigene Videoproduktionsfirma gedreht, ist ja schon gegründet und die auch heute, soweit ich weiß, noch mit 62 Jahren leitet. Ich glaube, das bekannteste Gesicht dürfte Steven Williams sein, der spielt hier den Kopfgeldjäger Duke und den kennt man vor allem, also ich kenne ihn vor allem aus meiner Kindheit, weil er dort den Captain Fuller in der 21 Jump Street Serie gespielt hat und es ist ja ohnehin auch eine sehr interessante Persönlichkeit, also der hat ja bei der Army gedient und war zum Teil zum Beispiel in Deutschland stationiert, danach hat er als Postzusteller gearbeitet und kam dann irgendwie ein bisschen durch Zufall zum Film, hat an Chuck Norris Seite in Missing in Action 2 mitgespielt, bei Twilight Zone mitgespielt und dann wirklich in extrem vielen Filmen und Serien wie eben 21 Jump Street, ist dann auch für die 2014er Kinoverfilmung in diese Rolle zurückgekehrt und die meisten dürften ihn aber eben aus Serien kennen, wie gesagt 21 Jump Street, Act X, Stargate, in Supernatural hat er auch über mehrere Staffeln die Rolle des Rufus Turner gespielt, dürften auch einige kennen und er ist auch heute noch mittendrin mit seinen 75 Jahren im Film- und Seriengeschäft. Soll aber, wie gesagt, eine durchaus komplizierte Persönlichkeit sein, hat am Set immer viel gefeiert, sagt man zumindest hier über Jason Goes to Hell und soll dann auch eigentlich die meiste Zeit dann geschlafen haben zwischen den Szenen, auch wenn er zum Beispiel geschminkt wurde. Und es gab da wohl eine lustige Sache, Theresa, er sollte wohl für eine Szene, wollte man ihm so ein Prosthetic, irgendwie so einen Spezialeffekt, so einen praktischen ans Bein befestigen und dafür musste er halt die Hose runterlassen und es gibt ja tatsächlich eine rare Spezies an Männern, die unter ihren Jeans keine Unterwäsche tragen und er hat dann, sag ich mal so, am Set bei den Make-up-Artists für staunende Blicke gesorgt, als er dann die Hose runterließ.
Ja, da sollte man vorher vielleicht nochmal nachfragen. bevor man irgendwie zu jemandem sagt, hier kannst du mal deine Hose ausziehen. Das muss man vielleicht ein bisschen genauer spezifizieren, so wie weit und was da drunter so ist.
Ja, immer wieder. Ja, die Sets von Freitag der 13., da muss man immer aufpassen scheinbar, was da so passiert. Ja, dann haben wir Steven Kalb, der hier den Robert Campbell spielt, den könnte man ebenfalls kennen. Er hat zum Beispiel in 13 Days mitgespielt, aber auch in Serien wie Desperate Housewives und The West Wing. Ein sehr beliebter Seriendarsteller war auch Leslie Jordan, der hat in mehreren Staffeln American Horror Story mitgespielt. Und der hat auch während der Covid-19-Pandemie-Zeit auch nochmal frischen Aufwind bekommen, weil er eben die Zeit nutzte, um massig Instagram-Content zu produzieren. Und er hat es tatsächlich geschafft, 6 Millionen Follower um sich zu scharren. Aber 2022 ist er dann im Alter von 67 Jahren leider tragisch ums Leben gekommen, als er gerade mit dem Auto zum Dreh fahren wollte und dabei einen Herzinfarkt erlitt. Mit seinen 80 Jahren immer noch aktiv ist Richard Grant, der hier den Bestatter am Anfang des Films spielt und damit quasi die erste Reinkarnation von Jason. Den dürften vor allem Rocky-Fans kennen. Er hat nämlich die Don King-Hommage George Washington Duke in Teil 5 der Rocky-Reihe gespielt und natürlich kam auch Kane Hodder erneut zurück, auch wenn er tatsächlich aufgrund der Ausrichtung des Films ein paar nachvollziehbare Vorbehalte hatte. Der Regisseur Adam Marcus, der wollte auf jeden Fall so eine Kommune des Wohlbefindens am Set aufbauen. Alle sollten sich wohlfühlen, damit der Film zu einem guten Ergebnis kommen würde. Er zeigte sich auch grundsätzlich offen für die Ideen vom Cast und war nicht streng auf das Skript festgelegt. Und generell ist überliefert, dass die Leute sich einfach gut verstanden. Irgendwie so zwischen den 18-Stunden-Drehs haben sie dann am Wochenende auch gemeinsam gegrillt und Partys veranstaltet dort in ihren Privatanwesen. Gute Atmosphäre, aber ein paar Sachen gab es dann später doch noch zu kritisieren, auf die wir dann am Ende nochmal zu sprechen kommen. Ich würde vorschlagen, Theresa und Laura, dass ihr unseren lieben Zuhörenden doch mal erzählt, worum es eigentlich in Jason Goes to Hell geht, weil ist ja jetzt hier nicht groß das übliche Crystal Lake Primborium, was wir sonst hier. Was war das für ein Wort, was ich gerade benutzt habe?
Primborium? Ich weiß es, das gibt's ich gar weiß nicht. Es auch nicht.
Nee, ja. Ich weiß es auch nicht.
Primborium, oder?
Wie?
Primborium?
Ja, das überlasse
gibt's,
ich euch.
Glaube ich schon.
Ja, gerne. Jahre nach den Vorfällen in New York ist Killer Jason an den Crystal Lake zurückgekehrt. Doch dieses Mal sind die Behörden schlauer. Mit einer gezielten FBI-Aktion gelingt es, Jason eine Falle zu stellen und ihn mit 6 SWAT-Agenten zu Klump zu schießen. Doch Jasons Herz schlägt noch im Leichenschauhaus. Ein Bestatter verspeist das Organ und wird dadurch von Jasons Seele besessen. Und damit beginnt eine neue grausame Mordserie am Crystal Lake und der nahegelegenen Kleinstadt. Die einzigen Personen, die Jason noch aufhalten können, sind seine verbliebenen Blutsverwandten in Form seiner Halbschwester Diana, deren Tochter Jessica und Stephanie, der gemeinsamen Tochter von Jessica und Stephen Freeman.
Doch so einfach ist das Unterfangen nicht, denn Jason wechselt weiter und munter die Körper und metzelt sich durch die Bevölkerung. Auch der Kopfgeldjäger Creighton Duke will Jason endgültig zur Hölle schicken. Von diesem erhält Jessica einen magischen Dolch, der Jason wirklich töten kann. Jason gelingt es sogar, wieder seine ursprüngliche Form anzunehmen. Es kommt zu einem erbitterten Kampf zwischen Steven, Jessica, dem Duke und Jason, bei dem der Kopfgeldjäger getötet wird. Letztlich gelingt es Jessica, den Dolch in Jasons Brust zu stechen. Punkt. Während die gefressenen Seelen aus Jason befreit werden, reißen Hände von Dämonen Jason in die Hölle. Später gräbt ein Hund Jasons Maske aus und wir hören das Lachen von Freddy Krueger.
Ja, und da lache ich jetzt drüber, weil das war wohl ein bisschen zu früh, dass sie mal wieder Freddy angekündigt haben. Vielen Dank euch beiden. André, ich finde, irgendwas fühlt sich hier gleich am Anfang des Films komplett falsch an und mir wurde dann auch schnell bewusst, was es war. Es war einfach nicht das Paramount-Logo da, was wir sonst immer hier zu Gesicht bekommen haben, sondern eben das von New Line Cinema. Und ich habe mich erstmal nicht zu Hause gefühlt da.
Ja, es stimmt auf jeden Fall. Man hat jetzt vor allem jetzt auch beim Back-to-Back-Gucken, ne? Fällt es halt noch mehr auf. Es fehlt gleich irgendwie was. Ging mir genauso. Irgendwie dieses, das ist ja fast schon so nach Hause kommen-mäßige. Jeder Teil beginnt halt eigentlich gleich und jetzt hier im neuen Gewand. Da ist man gleich, auch wenn es nur irgendwie ein Logo ist, ist gleich eine andere Stimmung.
Ja, vor allem, weil
ich... Nicht zu übertreiben, aber ist ein bisschen so.
Ich muss halt, ich assoziiere das halt auch mit, sage ich mal, eben, wie ich es vorher schon gesagt hatte, hier mit, als wir über Robert Shea kurz gesprochen haben, eben mit Nightmare on Elm Street und Herr der Ringe. Und das erwarte ich dann, dass das, dass sowas kommt, aber nicht irgendwie Jason auf einmal. Aber naja, besser als wenn es niemand übernommen hätte. Aber das Opening, das ist dann André ja durchaus erstmal vertraut. Ne? Wir gehen an den Crystal Lake zurück. Wir sehen eine junge, attraktive Frau, die dort es sich in der Dunkelheit gemütlich macht in einer von diesen Hütten dort. Und plötzlich taucht Jason auf und verfolgt die junge Frau. Aber, Überraschung, sie und quasi so ein komplettes SWAT-Kommando haben Jason eine Falle gestellt. Und das muss ich sagen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, fand ich das absolut genial irgendwie, weil das war wirklich mal, das hat mich wirklich mal überrascht. Ich finde es auch nach wie vor eine ziemlich coole, cooles Opening dort. Damit habe ich halt wirklich nicht gerechnet. Ne? Ich meine, das ist auch so ein bisschen, wie man später bei Scream irgendwie Drew Barrymore nach 10 Minuten aus dem Film hat, stirbt hier einfach Jason nach 10 Minuten. Also das war, muss ich sagen, finde ich immer noch ziemlich gelungen.
Auf jeden Fall für eine Überraschung sorgt's. Das ist auf jeden Fall beim ersten Mal klar. Denn ich meine, wir hatten jetzt einmal mit 5 den Teil, wo kein Jason da ist. Und jetzt hast du hier einen Teil, wo er einfach nach den ersten Minuten aus dem Game genommen wird. Und du bist so, okay, und jetzt? Von daher auf jeden Fall irgendwo mutig, das natürlich auch den Fans so hinzuklatschen. Für damalige Verhältnisse sicherlich auch irgendwo ein Wagnis. Aber ich meine, gut, wir haben schon gesagt, ne, die Reihe war eh an einem Punkt, wo es schwierig wurde. Aber ist auf jeden Fall mal was komplett anderes. Und ja, der Aufbau ist auf jeden Fall irgendwie cool. Man rechnet halt, wenn man im ersten Mal den Film sicher sieht, überhaupt nicht damit. Und naja, das Setup ist halt, also der Anfang fühlt sich ja auch richtig schön organisch an, wie ein guter alter Friday.
Ja.
Bis dann natürlich das Team dann revealed wird und dann dieser Einsatz da passiert. Dann fühlt sich plötzlich an irgendwie wie so ein, weiß ich nicht, wie halt ein typischer Actionfilm irgendwo, so ein 90s-Actionfilm. Nur steht halt Jason in der Mitte rum und wird beschossen. Hatten wir so auch noch nicht, dass irgendwie Jason mit irgendwelchen MGs angegangen wird. Das gab es ja selbst in Manhattan nicht.
Das Spannende und Interessante, und das ist ja auch das, Laura, was uns so ein bisschen als Zuschauende vielleicht hinter das Licht führt, ist, weil der Aufbau halt wirklich, wie André es eben schon gesagt hat, das ist halt so das most conventional opening, was du drehen kannst für einen Freitag der 13. Film, ne? Junge, attraktive Frau kommt in die Dunkelheit, Crystal Lake, da knarzt es an der Holztür, da ist irgendein Geräusch im Busch zu hören und plötzlich taucht Jason auf. Also wie stereotypisch willst du das aufziehen? Und da denkt man, wenn man das zum ersten Mal sieht, das ist doch jetzt nicht deren Ernst. Aber damit, spielen sie eigentlich perfekt dann, ne?
Ja, vor allem, sie geht ja auch noch duschen, ne?
Also ja,
das vervollständigt das Setup natürlich nochmal extrem. Ich muss aber sagen, dass ich, glaube ich, schon, auch als ich den das erste Mal gesehen habe, ein bisschen irritiert war, dass die Frau alleine war. Weil meistens ist es ja dann doch eher irgendwie zumindest eine kleine Gruppe oder ein Paar. Und dass sie so alleine war, finde ich, ja gut, jetzt wo man es weiß, dass sie quasi ein Lockvogel ist, macht das natürlich absolut Sinn. Aber ich glaube, das fand ich damals schon irgendwie so ein bisschen komisch. Trotzdem hätte ich niemals mit dem gerechnet, was dann passiert. Und man darf es natürlich jetzt nicht allzu logisch hinterfragen, wie realistisch das ist, dass Jason dann sofort kommt und so. Aber ich fand es auch ziemlich cool.
Ja, ich finde, Theresa, das, was Laura eben schon gesagt hat, das ist so ein bisschen für mich bei aller vielleicht Coolness, die das Opening hat, man benötigt echt sehr viel Suspension of Disbelief, um das irgendwie zu glauben, was dort passiert. Ich meine, Jason streift da pausenlos durch die Wälder am Crystal Lake, der kriegt sofort, wenn da irgendwo ein Jugendlicher da an einem Wald gerade rumuriniert, an einem Baum, dann ist er sofort da und köpft den. Und dann will man mir hier weismachen, dass der nicht mitbekommt, wie da so ein riesiges SWAT-Kommando irgendwelche Fallen aufstellt, sich in Bäumen versteckt, irgendwelche Lichtanlagen aufbaut mit Autos und allem drum und dran. Also das fand ich dann doch ein bisschen unglaubwürdig, dass er davon überhaupt nichts mitbekommt, wenn man bei ihm zu Hause quasi dort sowas auffährt, ne?
Ja, weiß ich nicht. Also habe ich mir tatsächlich echt gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich liebe das Opening auch total. Ich weiß auch noch, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich erst richtig genervt, weil ich dachte, oh nee, nicht schon wieder. Und ja, wir wissen es doch. Oh, warum geht die denn jetzt baden? Und dann ist mir echt so die Kinnlade runtergeklappt bei dem Reveal praktisch. Das finde ich echt super cool. Und vor allem, was ich auch smart finde, wir haben hier jetzt zwar keinen Recap, aber irgendwie fasst es ja auf eine Art alle anderen Freitag der 13. Teile zusammen oder das, was halt hängen bleibt und wichtig ist, sag ich mal. Das finde ich halt auch super smart, dass sie irgendwie so den Spirit der ersten Teile trotzdem noch mal eingefangen haben, ohne dass es ja dann noch mal auserzählt werden muss. Und das finde ich ehrlich gesagt dann doch wiederum ziemlich smart. Und dann störe ich mich auch am SWAT-Kommando nicht, was sich da irgendwie unauffällig im Wald platziert hat.
Ich finde es gut, dass die Recap-Beauftragte den Recap im Film scheinbar nicht mitbekommen hat. Dieser Recap wird nämlich dieses Mal von dem einen News-Reporter durchgeführt. Da gibt es ja einmal diese Sendung, die dort, glaube ich, im Leichenschauhaus läuft, im Hintergrund, American Case File. Und da erzählen sie dir nochmal ganz kurz, wer Jason Voorhees ist und was der so vollbracht hat, in Anführungszeichen, und was mit ihm geschieht. Das wird so ganz beiläufig im Hintergrund im Fernsehen gezeigt.
Aber ich finde, es fühlt sich halt trotzdem nicht nach diesem Basic Recap an, weil man halt nicht nochmal so ein Best-of der Filme davor sieht. Oder halt, wie gesagt, auf eine Art irgendwie vom Vibe her schon in dem Opening. Und weil dieses Fernsehformat ja irgendwie, dieses Newsformat, oder das ist ja gar kein Newsformat, das ist ja
so eine True-Crime-Sendung quasi.
Ja, genau. Das wird ja irgendwie auch nochmal aufgegriffen mit dem Typen. Der spielt dann ja auch noch eine größere Rolle. Und dadurch fügt es sich auch organisch ein, finde ich. Und wirkt nicht so komplett fehl am Platz, dass man denkt, ja, okay, jetzt müssen wir uns das nochmal ansehen. Aber ja, es gibt auch nochmal den Recap.
Es ist... Das könnt ihr jetzt ruhig unkommentiert lassen. Ich hatte nachrecherchiert, dass man ursprünglich für das Opening des Films, ich weiß nicht genau in welchem Kontext, da frage ich vielleicht doch mal in die Runde, was ihr euch vorstellen könnt, aber ursprünglich, und jetzt bitte nicht den Atem stocken lassen, sollte es eine Sexszene geben zwischen Mrs. Voorhees, also Pamela, und Jason. Und ich habe keine Ahnung genau, was das bezwecken sollte. Ich kann mir nur vorstellen, dass wenn sie dieses Verwandtschaftsding irgendwie aufziehen wollten, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie irgendwie, Jessica oder sowas, dass sie die vielleicht irgendwie als Inzestkind oder sowas genommen hätten irgendwie. Aber ich weiß halt auch nicht, in welchem Alter Jason da in dieser Szene sein sollte oder was auch immer. Sagen wir es mal so, ich bin froh, Laura, dass wir das Opening haben, was wir bekommen haben.
Definitiv. Ich finde, das klingt ganz, ganz falsch und das hätte ich nicht sehen wollen.
Nee, auf gar keinen Fall. André, was hier neu ist in der Lore, ist, dass Jason jetzt hier nicht mehr diese typische örtliche Legende war, dass man hört, da schleicht jemand, ein Killer, irgendwie am Crystal Lake rum und außerhalb von Crystal Lake hat noch nie jemand was davon gehört, sondern er ist ja wirklich hier quasi der Most Wanted Nummer 1 gesuchte Killer der Vereinigten Staaten und da gibt's, um mal schon mal vorwegzugreifen, da gibt's auch Leute hier wie der Kopfgeldjäger Creighton Duke, die den Jason tot sehen wollen. Also der ist quasi plötzlich im ganzen Land bekannt und nicht mehr so diese Legende, um Kinder in Angst einzujagen.
Die Lokallegende.
Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall. Das ist aber eh das Ding. Jason wird hier irgendwie gleich halt als bekannte Gefahr so quasi aufgemacht, die man bekämpfen muss und so. Und das war ja in vorigen Teilen ja nie Thema. Ne? Also ich meine, dass wir jetzt von Manhattan da hinkommen, ist jetzt nicht, zumindest nicht so weit hergeholt. Ne? Also er hat quasi seine Maske. Maske in der großen, weiten Welt gezeigt. Und klar, wenn man nach der Lore noch geht, dann ist Jason auf jeden Fall sicherlich dadurch bekannter geworden, dass er irgendwie am Times Square stand, als wenn er die ganze Zeit nur bei sich am Crystal Lake rumschleicht. Das ist okay, aber man hat schon das Gefühl, da ist eine Lücke. So, Jason ist von der Lokallegende plötzlich zur irgendwie, ja, nicht global vielleicht nicht, aber zur landesweiten Bedrohung geworden, wo man irgendwelche Einsatz-Special Forces hinschicken muss, quasi gefühlt über Nacht, so, ne, über einen Teil, ohne dass dazwischen noch irgendwas für uns passiert ist groß. Das fühlt sich halt schon irgendwie ein bisschen alles zu groß an, fast schon, ja.
Darf ich einmal kurz reingrätschen? Ich sehe das tatsächlich anders. Ich hatte mich ja auch schon bei Teil 6 darüber beschwert oder fand das sehr unrealistisch, dass das nur so eine Legende ist, weil da ja einfach mehrfach Massenmorde stattgefunden haben und ich mir nicht vorstellen kann, dass man das so easy unter den Teppich kehren kann. Und ich finde, in dem Teil reagieren sie das erste Mal angemessen darauf, wenn man ganz nüchtern betrachtet, wie hoch also der Bodycount von ihm einfach mittlerweile ist.
Ja, fair point.
Dann ist das wirklich die angemessene Reaktion, damit so im Riesenteam anzutanzen und wirklich alles zu geben, den auch sicherzustellen, dass der halt tot ist. Und deswegen finde ich das passend.
Das ist, finde ich,
find ich, find ich, fairer Punkt, ja. Ja,
wirklich ein fairer Punkt, weil wenn ich da denke zum Beispiel an die Hatchet-Reihe, wie schnell sie dort quasi ab dem zweiten Teil schon irgendwelche Söldnertruppen oder Militärkommandos reingeschickt haben, da hat das echt hier bei Jason ziemlich lange gedauert, das hast du vollkommen recht.
Ich wollte sagen, gehe ich absolut mit mit Theresas Anmerkungen, komplett richtig. Wollte nur sagen, ich finde halt nur, also von der Erzählweise, ne? Es fühlt sich ein bisschen an, als würde dazwischen noch ein Teil irgendwie.
Ja, ist ein großer Sprung, ne?
Es ist ein großer Sprung, der hätte viel früher kommen vielleicht müssen, mit deiner These quasi, absolut. Ich meine halt von der Erzählung her, ne? Woher wir herkommen, was hier quasi Phase ist, es fühlt sich ein bisschen an, als ob dazwischen so ein Erzählstrang fehlt, wenn wir die Lore so als Gesamtes sehen. Aber ansonsten, wie gesagt, komplett bei dir.
Fehlt ja auch ohnehin der Punkt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das erzählt wird, wie er, also das ist ja, da wird ja nichts geredconnt, meines Erachtens, und wie jetzt Jason da von Manhattan wieder zurück zum Crystal Lake kommt.
Ja, vor allem vielleicht als eingeschmolzene Leiche dahin, ja, wieder zum, ja.
Vielleicht hat er das Kreuzfahrtschiff zurück wieder genommen. Das ist ja irgendwo noch, ist ja nicht kaputt gegangen. Laura, die nächste Station ist das Leichenschauhaus. Hier sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Zum einen natürlich vor allem das, wahrscheinlich, also ich habe es nicht genau rausgefunden, aber ich kann mir vorstellen, warum es so ist. Wir haben ja schon gehört, dass Ken Hodder mit der Ausrichtung des Films nicht so unbedingt zufrieden war, weil er halt relativ wenig Screentime im Film ja hat. Und deswegen hat er wahrscheinlich jetzt hier diese Rolle als Wachmann bekommen. Und ich finde, er sieht einfach herrlich aus mit seinem lockigen Fukuhila dort, ne?
Auf jeden Fall, er hat eine sehr coole Frise und spielt ja da auch so einen richtigen Alpha-Wachmann, der da niemanden durchlässt und von jedem den Ausweis sehen will. Also ich fand es auch sehr witzig.
Ja, ich finde auch seine Figur da eigentlich noch in diesem Teil noch am besten. Ich fand sowohl den Bestatter dort sehr unsympathisch und auch dessen Assistenten, der übrigens von dem Autoren von Dean Laurie gespielt wird, was da auch wieder für Dialoge aus der Hölle drin sind in diesem ganzen Film, irgendwie wieder so auch so One-Liner, die wirklich, wirklich schlecht geschrieben sind. Und dann, Laura, unser Lieblingsthema der letzten Wochen war ja schon so ein bisschen die grausame Musik in den Filmen, die wir uns angeguckt haben. Ich finde, das ist hier, was hier in den Opening Credits läuft, das ist schon mit so das Schlimmste, was in allen Freitag der 13. Filmen zusammen verbrochen wurde. Also das ist schon echt nicht mehr schön, aber ich finde es trotzdem, dieses Setting hier im Leichenschaus noch ganz okay, weil sie halt schön viel mit Practicals gearbeitet haben, weil ich finde zum Beispiel dieses pochende Herz von Jason, das sieht richtig cool gemacht aus und auch, das ist richtig schön eklig, wie der Bestatter denn das Herz verspeist. Damit hat mich, sag ich mal, diese Abfolge von Szenen wieder zurückgewonnen, auch wenn, wie gesagt, die Figuren und die Musik echt grauenvoll sind da.
Ja, finde ich auch absolut, dass das beides nicht so gelungen ist. Vor allem die Musik ist halt grauenhaft, aber ich finde, das war ja in Teil 7 schon ähnlich. Ich glaube, diese Charaktere im Leichenschauhaus, das ist aber auch so ein Phänomen, dass die immer als so, ja, komische Vögel irgendwie dargestellt werden. Das hatten wir doch auch schon in Teil 4 mit dem Typ, der sein Brot auf der Leiche, ja, ablegt.
Axel.
Also genau, Axel. Ich glaube, das ist irgendwie so ein richtiger Stereotyp, der da bedient wird, als ob alle Leute, die im Leichenschauhaus arbeiten, irgendwie so totale Freaks wären. Mit Sicherheit nicht. Aber habe ich mich auch nicht weiter dran gestört, weil ich diesen Effekt mit dem Herz sehr cool fand und vor allem, wie das gegessen wird, das war wirklich schön eklig.
Theresa, wir haben dann eine Figur, bei der ich jedes Mal denke, wenn der Film startet und die Figur uns so groß vorgestellt wird, hier ist er, der Bounty Hunter, Creighton Duke, dann denke ich jedes Mal, ah, krasse Figur. Und dann denke ich jedes Mal, ja stimmt, das ist ja die Hauptfigur des Films, weil das auch der einzige Schauspieler ist, den ich quasi jedes Mal erkenne, wenn der Film beginnt. Und er hat ja auch diesen Auftritt dort. Übrigens, Steve Williams hat auch darauf bestanden, dass er diese Rolle nur im Cowboy-Outfit spielen möchte. Und das wurde dann auch quasi umgesetzt für ihn.
Finde ich auch eine gute Entscheidung.
Gute Entscheidung, aber ich denke halt jedes Mal, krass, der stimmt, das war der Hauptdarsteller. Und der halt spielt so eine große Rolle. Ich will noch nicht jetzt auf, will jetzt noch nicht spoilern, wer mein Vollhorst der Woche ist, aber ich finde, Creighton Duke ist schon jedes Mal irgendwie eine gewisse Enttäuschung im Verlauf des Films, weil spätestens wenn er hinter Gittern ist, denke ich mir jedes Mal, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt mit ihm.
Ja, also ich finde seinen ersten Auftritt ziemlich cool, weil er halt irgendwie ja das verkörpert, was man auch denkt. Er beobachtet praktisch, wie Jason zerschossen wird und die Leute dort freuen sich alle und er ist so, I don't think so. Und ich dachte mir so, ja, genau, ich glaube es nämlich auch nicht. Und das finde ich, einfach irgendwie einen lustigen, gut getimten Spruch, von dem ich tatsächlich sagen muss, hat der Film einige. Also der hat schon so ein paar One-Liner, die ich tatsächlich ganz amüsant fand. Stehe ich vielleicht alleine mit da heute, kann gut sein. Aber ja, der baut rapide ab und wird echt, ja, einfach schon auch ein bisschen edgy irgendwie und handelt nicht ganz nachvollziehbar. Und was mich bei ihm halt stört, er ist ja irgendwie so der Erklärbär, der weiß, wie alles läuft und warum das so läuft. Und man denkt sich so, okay, aber woher weiß der das eigentlich? Und das ist schon auch eine Frage, die ich mir tatsächlich häufiger gestellt habe, weil er halt so allwissend ist, was das Thema, ja, Jason Voorhees angeht. Und mir wird halt aber überhaupt nicht klar, warum der das alles weiß, weil das ja auch Sachen sind, die sind jetzt nicht altbekannte Lore, sondern da ist ja schon auch neuer Kram bei. Also vor allem, weil Jason jetzt ja schon auch nochmal einen neuen Zustand annimmt und wie man mit dem jetzt umzugehen hat. Ja, ich meine, gut, dass er es weiß, irgendeiner sollte es wissen, aber warum, weiß keiner.
Wolltest du was sagen dazu, Laura?
Nee, ich bin da auf jeden Fall auch über diese Frage gestolpert und dachte irgendwie, vielleicht habe ich es auch einfach verpasst, dass der Film das irgendwie erklärt, warum er dieses Brockhaus quasi ist zu Jason. Aber wenn Theresa das auch nicht mitbekommen hat und ihr auch nicht, dann wird es wahrscheinlich einfach eine Behauptung sein. Und das fand ich irgendwie auch so ein bisschen strange.
Ich muss auch die ganze Zeit, André, lachen, immer wenn ich den Bounty Hunter Duke dort sehe. Kennst du noch hier Dog, den Bounty Hunter, der damals diese, ich weiß nicht, ob das auf Viva lief oder auf MTV, diesen Typen mit diesem blonden, langen Fukuhila. Das war mal eine Zeit lang ganz populär.
Ja. Oh Gott, ja.
Oh, das kenne ich auch. Ich kenne das auch. Die Frau von dem sah quasi genauso aus, nur mit lockigen Haaren, ne?
Ja. Doc, der Kopfgeldjäger, das war ja auch so ein Ding. Und das ist ja auch so ein Thema, das gibt's ja gar nicht in Europa, Kopfgeldjäger, dass irgendwie Leute quasi, ehrenamtlich ist ja Quatsch. Na doch, es ist ja ehrenamtlich. Na gut, er lässt sich das ja bezahlen, er lässt ja Kopfgeld quasi logischerweise bezahlen, aber dass Leute das als Beruf haben, flüchtige Leute zu jagen und dann bei der Polizei abzugeben, das ist ja in Deutschland, also es ist ja, er geht ja fast schon Richtung Bürgerwehr, das wäre, glaube ich, in Deutschland verboten, wenn man so will, aber dass Leute das wirklich beruflich machen, das fand ich schon immer witzig und ich kenne eigentlich auch nur diese beiden Kopfgeldjäger, Creighton Duke und Doc, den
ja, der hatte doch irgendwie auch 12 Kinder oder so, das war alles absurd, dieser Show, ja, alles fürchterlich.
Das war, also wer das nicht kennt, vielleicht von den Jüngeren von euch da draußen, guckt euch das unbedingt mal an. Also es gab, glaube ich, irgendwie 7, 8 Staffeln davon oder so. Also nicht, dass die Serie das jetzt wert wäre, aber liest euch mal zumindest den Wikipedia-Artikel von Dog, dem Bounty Hunter, durch. Das ist schon ziemlich gut. Übrigens war hier auch Tony Todd tatsächlich bei der Audition für diese Rolle, hat sie dann aber logischerweise nicht bekommen. Ich finde, André, man merkt, wir haben ja schon am Anfang gesagt, okay, das mit dem New Line Cinema Logo, das passt nicht so ganz. Ich finde, das sind nicht die einzigen Vibes, die sich für mich hier irgendwie, ich will nicht sagen falsch angefühlt haben, aber komplett anders angefühlt haben als in den bisherigen Freitag der 13. Film. Was vor allem daran liegt, dass, klammer mal die Szene dort mit den drei Teenagern am Crystal Lake aus, dass wir hier fast nur erwachsene Figuren haben und dass man auch das Gefühl hat, dass der Film gar nicht mal mehr für eine jugendliche Zielgruppe gedreht wurde, sondern eher eben so für vielleicht Twents oder vielleicht sogar Leute in ihren, na halt für ältere Horrorfans.
Auf jeden Fall. Hat aber auch einfach den gesamten Vibe davon, finde ich. Es versprüht halt auch wenig Teen-Horror, sage ich mal. Bis auf den Anfang eben und der wird gleich wortwörtlich in Luft gesprengt quasi. Von daher alles ab der Morgue fühlt sich eben erwachsener an und weniger nach Teen und Camps und davon sind sie, glaube ich, wirklich ab dem Moment schon auch im Geiste abgerückt. Und das sieht man halt eben dann auch im Cast, wo wir halt wenig junge Menschen finden, beziehungsweise fast gar nicht. Und ja, es fühlt sich für den Film passend an, für die Reihe halt einfach seltsam, weil wir das bisher so in der Form noch nicht hatten. So ist klar, es gab immer unsere zu jung aussehenden Campleiter, die Erwachsenen sein sollten. Aber hier hast du ja wirklich halt eben wirklich Figuren so in ihren mindestens Ü-30ern, eher noch älter, was halt für einen Friday einfach ungewohnt ist, ja.
Theresa, ich finde, hier wird ein bisschen die Humorebene von, also nicht ganz so krass, aber so in diese Richtung fortgesetzt aus Jason Lives, aus dem 6. Teil. Ich werde nicht sagen, dass er eine Metaebene hat, aber er hat schon so eine, wieder eine gewisse Humorebene, so in kleinen Sachen zum Beispiel. Also mir fällt jetzt zum Beispiel ein, diese, als wir zum ersten Mal in das Diner gehen dort das Burger Patty in Form einer Hockeymaske sehen oder diesen Voorhees Burger und die Pommes dort, die heißen ja Jason Fingers, glaube ich, dort irgendwie als Speise. Da sind schon ein paar, durchaus wieder ein paar schwarzhumorige Comedy-Elemente drin. Ich habe gelesen und gesehen, dass sie den eigentlich noch deutlich alberner hätten haben wollen, den Film, aber man ist da nicht voll nuts gegangen, weil man eben noch in der Pre-Scream-Ära war und irgendwie doch für alles noch irgendwie eine halbwegs plausible Erklärung wollte. Aber ich finde schon, dass der also nach Teil 6 eigentlich der lustigste Film der Reihe ist, finde ich. Bis dato.
Ja, voll. Also ich gerade so das im Diner fand ich auch echt lustig, weil das auch wieder was ist, was so vermutlich auch in der Realität passieren würde, dass irgendjemand versuchen würde, damit noch richtig viel Asche zu machen. Oder was heißt richtig viel Asche in diesem Mini-Diner? Aber ja, sie hat da ja schon auch gute Geschäftstaktiken, also mäßig, ja, hier, mach noch ein paar mehr Löcher in die Hockeymaske, dann können wir noch ein zweites Patty draus formen, ne, je weniger Fleisch in dem einen ist. Und das fand ich irgendwie, ja, hat irgendwie wirklich fast so eine Metaebene, weil es halt vermutlich, wie gesagt, das ist, was auch in der Realität passieren würde, dass da alle möglichen Leute sich eine Scheibe von der Tragödie abschneiden wollen. Und ich finde es auch gut, dass sie nicht noch, also das nicht noch alberner gemacht haben, weil so finde ich das eigentlich gut dosiert. Es gibt halt eben so diese Momente, die dann auch, finde ich, wirklich gelungen humorvoll sind, die ich dann auch echt lustig finde, aber sie nehmen jetzt nicht überhand. Und ich glaube, das ist halt auch ein Film, der echt super schnell ins Lächerliche hätte abdriften können. Ich glaube, viele Leute sehen das auch so. Ich würde das aber nicht sagen.
Ich finde auch schon, Laura, dass die Prämisse des Films quasi schon gar keinen richtig ernsthaften Film zulässt. Deswegen finde ich auch da, wie Theresa schon sagt, dass sie da eigentlich, was den Humor angeht, noch so eigentlich so genau die Grenze getroffen haben, finde ich, dass sich das nicht unrund anfühlt, ne?
Nee, das sehe ich auch ähnlich. Also ich finde, nach diesem Opening und vor allem dem Auftakt dann im Leichenschauhaus, da ist die Richtung ja irgendwie vorgegeben. Und ich glaube, da kann auch niemand mehr mit einem total ernst gemeinten Film rechnen.
Es gibt dann, ich hatte das eben schon, als ich André gefragt habe, erzählt habe, dass es ja quasi kaum Teenager-Rollen in dem Film gibt. Der Film wurde dann, als er eigentlich fertig war, bei Test-Screenings eben dem Publikum gezeigt. Und das Publikum war eben enttäuscht, dass es keine klassischen Freitag der 13. Szenen im Film gab, also mit Jugendlichen, die campen, Drogen nehmen und abgeschlachtet werden. Und New Line Cinema sah das tatsächlich auch so. Und sie haben dann Nachdrehs angeordnet und der Regisseur Adam Marcus, der war da strikt dagegen, weil er eben auch dieses puritanische Weltbild verabscheute, wo immer automatisch quasi jemand bestraft wird, wenn er irgendwie gegen irgendwelche Regeln verstößt oder gegen die Moral, gegen den Moralkodex verstößt, aber er musste sich dann eben beugen und hat diese Szene nachgedreht. Und da, Laura, ist nämlich genau diese Szene entstanden, die dort am Crystal Lake spielen mit diesen drei jugendlichen Leuten, die von unserer Hauptfigur von Steven quasi dort am Crystal Lake ausgesetzt werden. Und er sagt dann auch noch so, ah, okay, ihr wollt hier also Dope rauchen, vorehelichen Sex haben und abgeschlachtet werden, so. Hat er noch ein bisschen Selbstironie eingebaut, Adam Marcus. Aber da haben wir dann eben diese klassischen Szenen. Ich fand es aber trotzdem irgendwie ein bisschen, also ich fand es atmosphärisch eigentlich ganz cool. Ich fand, das war auch mal wieder so ein düsteres Crystal Lake-Erlebnis. So, und es war ja wirklich dunkel dort und es ist auch mal ein Lagerfeuer dort, ein bisschen was anderes. Aber irgendwie, ich fand schon allein dieses Pärchen so blöd, weil sie ihre rothaarige Freundin dort irgendwie haben draußen schlafen lassen, damit die da im Zelt rumpoppen können. Das fand ich schon mal super unsympathisch. Aber auch dieser ganze Aufbau dort, da gibt's auch so einen Uwe Boll-Gedächtnismoment, als sich Deborah, also die rothaarige, dort zum Wildpinkeln hinbeugt. Und sowas filmt man halt nicht, es sei denn, man heißt Uwe Boll, Stichwort Blood Rain. Das war irgendwie alles ein bisschen komisch, aber diese Szene wird halt dann doch gekrönt, weil in der Unrated-Fassung wir einfach vermutlich, ich will es jetzt mal nicht, das heben wir uns noch mal ein bisschen auf, aber ich nenne es mal einen der absolut besten Kills der kompletten Reihe bekommen. Und wenn man bedenkt, dass der quasi nur durch einen Nachdreh entstanden ist, Hut ab.
Ja, also ich kann durchaus verstehen, dass bei dem Testscreening, dass da viele irgendwie so dachten, oh, wo sind denn jetzt hier die Jugendlichen? Irgendwie gehören die schon dazu und die Leute haben sich halt irgendwie auch dran gewöhnt. Und ich glaube, dass das tatsächlich nicht nur die Jugendlichen sind, die nach Jugendlichen fragen, sondern auch Leute mit Mitte 20 oder Mitte 30. Und ich fand halt den erstmal den Weg dahin mit dieser Autofahrszene fand ich irgendwie sehr cool, weil es halt, wie du eben schon gesagt hast, ja sehr so selbstironisch irgendwie ist, ne? Und finde ich auch cool, dass der Regisseur, wenn er es eigentlich nicht drehen wollte, dann diesen Kniff irgendwie mit eingebaut hat, um das auch so ein bisschen zu zeigen. Und ja, die Teenie-Sequenz an sich fand ich jetzt, ich habe mich schon gefreut, dass sie da ist, vor allem wegen des coolen Kills, der dann kommt. Aber ja, ich habe jetzt nicht groß hinterfragt, warum die eine alleine draußen schlafen lassen. Im Zweifel halt deswegen, weil sie als nächstes sterben soll, ne? Ja.
Aber wir haben ja hier auch schon oft über sympathische und unsympathische Figuren geredet. Ja, und ja, da fand ich die jetzt, also das fand ich so, ne, ich meine, was soll die auch sagen, ne, wenn die Freundin sagt, ist es okay, wenn wir uns das Zelt nehmen? Ja, was soll die andere denn jetzt sagen? Nee, ihr poppt jetzt ja, nicht rum, ihr setzt euch jetzt mit mir ans Lagerfeuer und grillt Marshmallows.
Ja, also ich meine, es war ja irgendwie eh schon strange, dass die, wer fährt denn zu dritt mit einem Pärchen und einer Single-Person alleine auf einen Campingausflug? Also das ist ja irgendwie auch schon ein bisschen strange.
Aber sehr sympathisch, dass Steven auf die Avancen, von Deborah nicht eingegangen ist, weil dann wären sie ja zu viel gewesen. Dann hätte sich das Problem gar nicht ergeben. Aber Steven wollte ja nicht, weil er ja ein halbwegs vernünftiger Typ ist. Aber Jason tritt hier auf ein Kondom, Theresa. Ich habe mich gefragt, ob das eine Botschaft sein sollte.
Ja, aber das Kondom fliegt ja generell vorm Sex wieder weg. Also ich glaube, das ist auch noch mal, ich weiß nicht, ob Jason das noch mal raten würde, dass es noch mal schlimmer ist, wenn sie ohne Kondom Sex haben. Ich fände es okay.
Wie fandst du die Sequenz am Lake?
Ich fand auch die Autofahrt hin eigentlich ganz cool. Fand es auch irgendwie ja schön, dass da nicht so die Basic-Fehler gemacht wurden und irgendwie Steven sich halt eben nicht von einer potenziell Minderjährigen, weiß man ja immer nicht so ganz, dazu irgendwas bequatschen lässt. Das fand ich irgendwie auch einfach gut. Und ja, der Kill, der da halt am Ende auf das Ganze folgt, der ist halt einfach wirklich fantastisch und der ist wirklich ganz großes Kino. Deswegen muss man auch unbedingt die Unrated-Fassung schauen, weil der ist nicht komplett auf der Kinofassung drauf. Und der ist wirklich einfach wirklich ganz, 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 ganz toll. Also ich glaube, da lehnt man sich echt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass der vermutlich unter den Top 3 der Besten der Reihe ist. Und alleine deswegen ist mir eigentlich auch egal, was in der Szene ansonsten passiert.
André,
ich weiß, am Ende kommt der. Ja.
André, hast du den Kill auch genossen und hast du es genossen, dass hier nochmal klassisches Crystal Lake Feeling aufgekommen ist, zumindest für 5 Minuten?
Ja, auf jeden Fall. Der ganze Aufbau ist gut. Erst mit dem ersten Kill, der ist ja nicht ganz so hart mit dem Skalpell oder mit dem Aufschlitze. Angedeutet, dann die übersehene Leiche und dann natürlich der Zeltkill. Schöner Throwback so ein bisschen, auch wenn die Figuren halt, wie gesagt, auch selbst für Teen-Verhältnisse immer noch fast schon alt aussehen. aber nein, da kommt nochmal altes Feeling auf jeden Fall hoch und der Kill, gehe ich halt auch mit, ist auf jeden Fall locker Top 3, Top 5 mindestens der ganzen Reihe und auf jeden Fall die spaßigsten 5 Minuten des Films. So rein vom Fun-Faktor, rein von der typischen Slasher-Unterhaltung, das auf jeden Fall ohne Lore, ohne alles, einfach nur mal wieder ein klassischer Jason-Kill, ohne Jason direkt, aber zumindest im Geiste ja, mit Seele dabei. Gefällt mir auch immer wieder gut, auf jeden Fall.
Es ist, André, ja so, dass der Film sich ja durchaus mit dem Thema beschäftigt, warum und wie Jason immer wieder zurückkommt und so weiter. Und dass wir hier ja durchaus, glaube ich, fast so viel Lore-Ergänzung bekommen wie in allen Teilen nach Teil 1 zusammen nicht. Ich finde aber, dass sie sich da vielleicht habe ich auch ein paar Sachen nicht mitbekommen, retrospektiv so ein bisschen vertan haben, weil manches halt echt unlogisch ist. Weil wenn Jason irgendwie das, was er jetzt da macht, dieses Body-Snatching, schon immer konnte, warum hat er es denn nicht gemacht? Das verstehe ich nicht. Und das sind so ein paar Ungereimtheiten, die dadurch auftauchen, wo sie sich echt so, klar, ich meine, wenn du einen Freitag der 13. Film drehst, dann bist du, glaube ich, nicht so und denkst so, ich muss jetzt aber alles, was in Teil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 erzählt wurde, das muss ich jetzt irgendwie zusammenkriegen. Ich glaube, mit dieser Ambition gehst du da als Autor und Regisseur nicht ran. Aber ich finde, das hier ist schon ein bisschen, boah.
Ja, wir kommen dann auch drauf später auch mit dem Necronomicon und so weiter. Ne? Sie lehnen sich halt hier echt ganz schön aus dem Fenster, was das alles angeht. Ja, und ich klar, das nervt. Als Fan nervt es richtig, weil es halt in der ganzen Reihe darauf halt überhaupt keinerlei Hinweis gab. Ja, wenn das halt schon wie früher schon drin gewesen wäre oder irgendwelche, egal was, aber dass du halt mit dem 9. Teil, ja, jetzt neuer Rechteinhaber irgendwie, wir müssen jetzt irgendwas da reindenken. Und dann kommst du mit so Kram um die Ecke, der vorher halt überhaupt nicht Rede war. Das nervt halt schon irgendwo, genau. Und dass sie eben auch halt so eine neue Form von Mysterium andichten und das irgendwas sich aus dem Hut zaubern, damit sie es ergründen können, das mochte ich halt noch nie und es nervt halt und steht allein auch da wieder für den Teil so für sich. Und da, das ist ja immer das, was wir auch so ein bisschen, ich will nicht sagen gelobt haben, aber dass wir auf jeden Fall ja nie die Kelle rausholen mussten, wo es unser Franchise-Schaubild, ne? Egal ob es Halloween ist, Texas Chainsaw, wir haben es ja, irgendwie, ich glaube, in ein, zwei Folgen mal zumindest mal gedroppt, dass wir hier halt einfach schon per se ein stringentes Franchise haben bis zu dem Punkt, wo es keine großen Abfahrten gab, wo man sich denkt, hä, wie kommt ihr denn jetzt dahin und so weiter. Ne? Ein paar Übergänge zwischen den Filmen, ja, okay, kann man sich hier und da, aber immerhin haben sie es immerhin wieder hinbekommen zu sagen, ja, okay, ne, da steckt halt dann der Blitz ein, steht da auf, da ist das, so, da ist er halt im See und kommt wieder hoch. Sie haben immer den Angriffspunkt zumindest bei dem gefunden und haben da nie groß irgendwas aufgemacht, so, wo man jetzt fragen muss, okay, wo kommt jetzt dieser Zwergenkult her, ne, Halloween 6. So, und jetzt hast du halt hier halt eben genau das. Jetzt machen sie hier so ein Ding auf, holen noch irgendwelche Sachen rein, die überhaupt nicht zu dem Franchise gehören, auch noch quasi in Anführungszeichen unerlaubterweise, und erdenken sich jetzt halt hier völlig neue Lores oder Lore-Anknüpfungen, die halt nie Thema waren. Und das ist halt, wie gesagt, runtergebrochen. Für mich als Fan auch einfach nervt mich das schon irgendwo.
Also ich will kurz anmerken, diesen Diss an Halloween 6, den haben wir alle überhört gerade. Aber du hast was anderes Interessantes gesagt, nämlich, dass hier tatsächlich, und das kann man leicht übersehen, wirklich das Necronomicon auftaucht. Und der Regisseur Adam Marcus, der hat im November 2017 dann auch, ich weiß nicht halt nicht, wie ernst man das nehmen kann, aber hat sich dann auch mal dazu geäußert und hat gesagt, dass für ihn Jason Voorhees eben mit dem Evil Dead Franchise tatsächlich connected ist. Dass Pamela Voorhees damals einen Deal mit dem Teufel gemacht hat, indem sie dann das Necronomicon gelesen hat, um ihren Sohn zurückzubringen, und dass dieser Jason eben eigentlich ein Deadite ist sozusagen, wie in Evil Dead sozusagen, und er natürlich das nicht offiziell machen konnte, weil New Line Cinema logischerweise nicht die Rechte an Tanz der Teufel hatte. Aber er hat das als Easter Egg eingebaut und hat das auch so verstanden, diese Szene, dass das durchaus miteinander verbunden ist. Und das ist ja, ich weiß nicht, also es klingt schon, ich meine, das Necronomicon ist ja drin, André, du hast es ja gesagt, also deswegen wird es wahrscheinlich schon auch damals seine Absicht gewesen sein und nicht jetzt irgendein Quatsch, den er sich jetzt 20 Jahre später ausgedacht hat. Aber das ist schon halt irgendwie crazy irgendwie, ne? Das ist halt auch nicht so wie Freddy vs. Jason. Das ist schon irgendwie völlig, also ich weiß nicht. Gut, man hat ja auch damals gesagt, ich glaube, es gab ja damals auch die Pläne Freddy vs. Jason vs. Ash. Das wäre dann ja die logische Konsequenz daraus. Aber irgendwie, weiß ich nicht.
Da gibt es ja auch Comics zu, dann ja, irgendwie, ne? Ja. Das haben sie halt alles weitergesponnen. Das können sie auch machen in so, dann eben diesen Spin-Offs in dem Fanservice. Aber in dem offiziellen Film der Reihe dann zu sagen, ja, Jason ist jetzt ein Deadite. Komm, ey, vor allem ohne die Rechte halt auch zu haben quasi und das einfach als Easter Egg einzubauen, dann aber sagen, es ist jetzt quasi Kanon. Nee, also das, da hört es halt schon irgendwo auf.
Ja. Kommen wir mal zu dem Hauptfeature des Films, auf das Hauptfeature zu sprechen, Theresa, dass Jason hier quasi ein Körperwandler ist. Er kann die Identität sozusagen switchen, von Körper zu Körper springen. Es gibt zumindest die Überlieferung von Kane Hodder, dass er da nicht mit der Umsetzung zufrieden war, weil er der Meinung gewesen wäre, die Schauspieler hätten dann quasi ihre Figuren so spielen müssen, wie er Jason gespielt hat, weil ja quasi er sozusagen in den Körpern drinsteckt. Und das haben die Schauspieler aus seiner Sicht eher schlecht umgesetzt, weil sie sich halt eben nicht so verhalten haben, wie Jason sich verhalten hätte. Wie fandst du das generell, dass wir hier dieses Buddy-Snatcher-Thema drin haben? Oder Buddy-Switcher, wie auch immer. Und ja, hat das für dich irgendwie funktioniert im Kontext mit Freitag der 13.? Es gab ja auch andere Filme, Wes Cravens Shocker zum Beispiel, der auch dieses Thema hatte. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob der vorher oder nachher war. Aber wie findest du es generell und wie findest du es hier umgesetzt?
Ich mag halt irgendwie so Body-Horror-Kram gern, wo hier dann ja auch ein paar echt coole Szenen drin sind, finde ich. Auch ein paar nicht so coole, gerade wenn es jetzt irgendwie um Lichteffekte geht, die da so reingebaut werden, wo man sich denkt, uiuiui, naja. Aber ja, habe ich nachgefragt, definitiv nicht. Bin ich unzufrieden? Auch nicht. Also ich finde das schon okay, man muss ja irgendwie neue Ideen haben. Und ja, dann ist es jetzt halt mal das. Es ist auf jeden Fall was anderes und ich finde es nicht verkehrt. Also ich kann prinzipiell schon verstehen, wo die Idee herkommt, dass man denkt, dass das gut funktioniert. Das kann ich schon nachvollziehen.
Ich habe nochmal nachgeguckt, Schocker war 89, also schon ein bisschen älter als dieser Film. Theresa, schon. Laura, wie hat das für dich funktioniert? Hat das für dich gepasst?
Ja, also ich musste mich, glaube ich, erstmal an den Gedanken gewöhnen. Also ich glaube, ganz am Anfang fand ich das schon irgendwie ein bisschen strange, aber insgesamt bin ich da dann schon einigermaßen mitgegangen. Fand aber halt, dass die Umsetzung nicht immer so besonders gut funktioniert hat, beziehungsweise dass es dem Film schon so ein bisschen an Gruselmomenten genommen hat, weil die Leute halt unterschiedlich gut in dieser Rolle waren. Und ich hatte irgendwie auch gelesen, dass Kane Hodder wollte, glaube ich, so richtig wie so einen Kurs mit denen machen, dass jeder, der quasi besessen ist in dem Film, dass der halt lernt, wie er dann auch so zu gehen und so ein bisschen die Mimik, dass das alles so ein bisschen einheitlicher ist. Und ich glaube, das ist dann nicht passiert und das merkt man leider auch. Also ich glaube, das hätte der ganzen Sache noch ganz gut getan.
André, du bist ja auch großer Horrorfan. Sonst wärst du nicht hier.
Echt?
Ich überlege gerade, ob ich in Erinnerung rufen kann, ob du ein großer Fan von dieser Thematik des Körperwandelns warst. Mir fällt es gerade ehrlich gesagt nicht ein. Wie hat es denn hier für dich funktioniert?
Ich bin da halt immer so gespalten. Es passt in den Film irgendwo rein. Wenn man sich dann einmal mit der Idee angefreundet hat, finde ich es irgendwo funktioniert's. Rein per se bin ich aber eben natürlich kein Fan davon, dass Jason quasi in Anführungszeichen wieder nicht da ist. Ne? Also sie machen ja quasi einen Workaround. Es ist nicht wie in Teil 5, wo er halt wirklich, wirklich nicht da ist, sondern da wollten sie irgendwie die Legacy weiterreichen. Sondern hier ist es so, Jason ist schon da, aber jetzt ist er quasi einfach nur noch eine wandelnde Seele, der in jeden rein kann und sich einfach dadurch ja, unsterblich trotzdem natürlich weiter bewegen kann. Er braucht einfach nur einen neuen Wirt, so. Ja, es ist irgendwie die bessere Variante, aber halt voll zufrieden auch nicht. Es funktioniert viel im Film dann, wie gesagt, ganz gut. Natürlich hätte ich aber lieber einen richtigen Jason gehabt, der ganze Zeit rumrennt, so.
Was mir wirklich gefallen hat, wir haben es eingangs schon erwähnt, es sind hier wirklich die Spezialeffekte, also alles, was hier so praktisch gemacht wurde, das war echt, muss ich sagen, ist für mich sogar vielleicht das Standout an diesem Film, André. Hier kann man KNB-Effekte eigentlich nur loben. So allein, wenn ich an den schmelzenden Deputy Josh denke, das haben sie schon echt krass gemacht. Das hat auch echt so Hellraiser-Niveau, sage ich mal. Und das sieht alles so schön organisch, flutschig und Laura hat es vorhin schon gesagt, auch sehr eklig aus. Also da würde ich sagen, das haben wir definitiv auf der positiven Seite zu verzeichnen bei dem Film.
Das auf jeden Fall. Also gerade auch dieser eine Kill, wo der Typ so wegschmilzt, damit der Kopf so am Boden hängen bleibt und so. Da haben sie echt ein paar schöne, schleimige Sachen ausgepackt, die so auch so ein bisschen so an Body Melt oder so das früher erinnern. Kommt auch so voll aus dem Nichts, weil solche Elemente hatten wir auch irgendwie im Franchise überhaupt nicht. Aber hier auch da, auch das passt auf jeden Fall rein, weil wenn sich halt schon dieses irgendwo außerkörperliche so schon hin, so auch, ich meine, klar, ne, ist Jason irgendwie eine wandelnde, gefühlten wandelnder Zombie ist, haben wir natürlich die ganze Zeit schon, aber hier kommt noch mehr so ein bisschen übernatürliches, sage ich mal, Gefühl mit rein. Da passt es irgendwie auch, dass die da noch ein bisschen mehr in die Vollen gehen und das irgendwie auskosten irgendwo. Und ja, die Effekte, wie gesagt, da sind auf jeden Fall, die sind top-notch.
Laura, schauen wir uns doch mal, Camper ist heute ein bisschen schwierig, weil so richtig campen oder übernachten am Crystal Lake, selbst die drei, die es versucht haben, schaffen es ja nicht. Das gibt's ja hier nicht so recht. Wir haben auch schon erwähnt, es sind hauptsächlich erwachsene Figuren, abgesehen jetzt von diesem kurzen Nachdreh-Camping-Insert im Wald, keine Teenie-Jam-Skript. Man wollte gleichzeitig irgendwie Figuren haben, die interessant sind. Ich glaube, da hat man dann eben so Leute wie eben Creighton Duke sozusagen ins Skript bekommen. Ich finde, da sind auch ein paar andere ganz charmante Leute bei. Ich finde zum Beispiel Joey und Shelby dort in dem Diner eigentlich immer ganz, ganz köstlich zusammen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass hier nicht mehr, dass die Figuren nicht so geschrieben wurden wie Opfer, dass die jetzt alle so dumme Sachen machen sozusagen, außer jetzt vielleicht die drei Teens im Wald. Aber so richtig, wie gesagt, allein die Tatsache, dass ich jetzt erst nach dem dritten Mal schauen, so richtig die Aufmerksamkeit dafür hatte, um festzustellen, dass Jessica und Steven, dass es echte Hauptfiguren in dem Film gibt, spricht jetzt nicht unbedingt für den Film, finde ich. Auch wenn ich sagen muss, dass ich die beiden zusammen eigentlich ganz in Ordnung finde und Steven sogar eigentlich ganz gut finde.
Ja, ich glaube, was hier anders ist bei den Figuren, außer dass es halt Erwachsene sind und keine Teenies, ist, dass die meisten nicht mehr so nur durch ein bestimmtes Trope charakterisiert werden, sondern dass man halt so ein, man kriegt nicht wahnsinnig viel Charakterisierung, aber es sind halt einfach irgendwie, ja, so angedeutete Charaktere, außer vielleicht Creighton Duke, der ist ja schon ziemlich tropisch angelegt, aber genau, ich finde auch, mit Steven und Jessica hat man zumindest so einen roten Faden, mit dem man mitgehen kann. Ich muss allerdings sagen, dass ich mit Jessica als Hauptfigur irgendwie nicht so warm geworden bin. Also ich hatte irgendwie bei Steven viel mehr Innensicht in die Figur als in sie, obwohl sie ja eigentlich was sehr Emotionales in dem Film erlebt. Also da war ich mir nicht so ganz sicher, ob das Drehbuch sie, also ob das so gut angelegt war für ihre Figur. Aber Steven fand ich auch ganz cool als Rolle.
Ja, also ich würde auch Steven klar über Jessica noch anordnen, weil, ja.
Er ist so ein bisschen ambivalenter als die gewöhnliche Hauptfigur, ne?
Ich finde, er hat totale, vielleicht hat das auch ein bisschen was mit, ich will jetzt nicht sagen, dass er so aussieht wie Paul Rudd, aber ich habe das Gefühl, er ist so ein bisschen wie Paul Rudd in Halloween 6 irgendwie. Ich habe das Gefühl, er hat da so ein bisschen einen größeren Überblick, und auch weil er zumindest, das hätten wir vielleicht noch als Content Note angeben müssen, weil er ein bisschen gegaslightet wird, weil er ja auch ein bisschen früher Bescheid weiß als alle anderen und die anderen ihm nicht glauben wollen. Und natürlich, weil es auch im Baby eine Rolle spielt, in dem Film eben auch wie in Halloween 6. Aber weiß ich nicht, fand ihn eigentlich, also dafür, dass er mir nie aufgefallen ist, vorher fand ich ihn echt ganz, ganz gut. Theresa, wie sieht's bei dir aus? Was ist dir so aufgefallen bei unseren, in Anführungszeichen, Campern?
Ja, also ich bin auch großer Fan von Steven. Also ich mag den echt richtig gerne, eben weil jetzt mal ein paar mehr Motive irgendwie da sind. Es geht irgendwie um das Leben ja von seiner Schwiegermutter oder Halbschwiegermutter, Ex-Schwiegermutter, und auch um das Leben irgendwie seines Kindes, was irgendwie direkt eine Schwere mit reinbringt. Und ich finde, da kann man irgendwie auch so sein Handeln gut nachvollziehen. Und ich mag ihn echt richtig gerne. Ich finde, der ist ein richtig starker Charakter, den ich auch tatsächlich ganz gut ausgearbeitet finde. Vor allem jetzt für einen neunten Teil von so einer Reihe, in der wir nicht viele gut ausgearbeitete Charaktere bisher gesehen haben.
Und vor allem eine männliche, ne? Da muss man schon fast, also wenn man immer Tommy Jarvis hervorhebt, muss man sagen, ja, so weit abstinken tut Steven nicht, ne?
Nee, ich finde, der macht da echt einen super guten Job. Und ja, Jessica, ich weiß auch nicht, warum ich das Gefühl habe, die bleibt plus, obwohl sie ja eigentlich genauso viel Background bekommt. Aber bei ihr hatte ich mir irgendwie fast noch gewünscht, dass man noch mehr mitbekommt, okay, warum ist sie denn überhaupt dort weggezogen? Und warum, ja, will sie irgendwie nicht, dass Steven das Kind kennenlernt? Oder was ist da vielleicht vorgefallen? Oder vielleicht habe ich es auch verpennt, aber ich glaube nicht, dass es richtig gesagt wird, oder?
Ich meine, es wird irgendwie gesagt, dass er die verlassen hat, oder?
Aber ja, sie ist ja aus der Stadt komplett raus. Und ich finde, das, da hat mir halt irgendwie ein bisschen was gefehlt. So, warum sie jetzt aus der Stadt auch weg ist, ja, irgendwie hat mir da halt ein bisschen was gefehlt. Aber sie ist definitiv auch eine sympathische Figur, die da eine gute Rolle spielt. Also kann ich auch nicht meckern.
Ja, André, der Duke, ich hatte es eingangs schon erwähnt, mich hat er doch ein bisschen enttäuscht, weil er hat ein großes Maul am Anfang und nach 10 Minuten ist er dann erstmal hinter Gittern für die Hälfte des Films. Klar, er ist letztendlich, liefert er den magischen Dolch am Ende ab für Jessica, und dadurch ist ja Jason, wird ja dadurch am Ende bezwungen, also er ist schon irgendwie wichtig. Aber ich dachte halt schon, also nicht nur beim ersten Mal, als ich den Film gesehen habe, sondern auch jetzt beim dritten Mal, weil ich grundsätzlich immer alles vergesse, was in diesem Film passiert, dachte ich mir, ja, coole Figur, da machen sie bestimmt was draus, aber irgendwie führt es ins Nichts bei ihm so ein bisschen, habe ich das Gefühl.
Ja, absolut. Ist mir auch wieder aufgefallen. Ich dachte auch immer irgendwie gesehen, so er ist so mit der die Hauptfigur, der Dreh- und Angelpunkt irgendwo. Aber nee, er ist so lang auch aus dem Film dann in Anführungszeichen raus, durch die Inhaftierung dann und so weiter. Also er, wie gesagt, er liefert dann noch das Item, aber sonst macht er eigentlich nicht viel. Und war da auch super super verwirrt wieder. Ich dachte, hatte ich ihn auch ganz Zeit da so im Fokus, mal abgesehen vom Pathologen am Anfang, weil man sich den einfach als erstes merkt im Film. Aber ja, irgendwie war ich da auch bei ihm sehr, sehr, das heißt enttäuscht, aber ich war sehr verwundert doch, weil ich den ganz anders, seine Rolle im Film irgendwie im Kopf hatte. Aber ja, er liefert eigentlich dann echt wenig ab.
Ist er für dich damit die Enttäuschung der Vollhorst of the Week?
Ja, Vollhorst halt so ein bisschen hier Definitionsfrage, aber er war auf jeden Fall, für mich ist er der halt am Ende, der total abstinkt, ja, weil er irgendwie so wichtig eingeführt wird und dann aber eigentlich überhaupt nichts mehr beiträgt groß im ganzen Laufe des Films. Also von mir kriegt er da auf jeden Fall diesen Duschbag-Stempel, auch wenn es halt hier, wie gesagt, von der Definition jetzt nicht so ganz hinhaut. Aber ja, er ist die Enttäuschung der Woche für mich.
Ich habe mich auch gefragt bei ihm, für mich ist er das auch, schon mal, um das zu erwähnen, also ist auch der Vollhorst in Anführungszeichen der Woche. Ich habe mich auch gefragt, was sie sich denn dabei gedacht haben, weil sie führen diese Figur ein, die ja irgendwie cool ist, Laura, aber haben ihn dann irgendwie so vergessen, ne? Und dann ist halt wirklich, wie André schon gesagt hat, eigentlich nur so ein Itemträger die ganze Zeit. Ich weiß nicht genau, wie sie sich das vorgestellt haben, ob das als das Drehbuch angefangen wurde, ob man dann gesagt, der noch eine andere Vorstellung von dieser Figur hatte oder ob man sich nicht getraut hat, irgendwie das muss man ja auch noch einkalkulieren zu der damaligen Zeit, dass jetzt irgendwie eine schwarze Figur hier sozusagen die Hauptfigur oder der Besieger sein könnte von Jason, weil immer wenn der Film anfängt, denke ich, ja stimmt, er besiegt ja Jason am Ende, aber stimmt halt überhaupt nicht.
Ja, wobei, also ich meine, wir hatten doch auch in Teil 5 schon mit Reggie eine schwarze Hauptfigur, die doch auch quasi mit Final Boy war, also dass das jetzt daran liegt, glaube ich nicht unbedingt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da irgendwie im Drehbuch vielleicht was schiefgegangen ist, weil er wird ja irgendwie so richtig doll angekündigt und man denkt so, okay, jetzt kommt hier so ein krasser Typ in der Cowboy-Kluft und da wird auf jeden Fall, der wird hier eine tragende Rolle spielen und dann, ja, passiert irgendwie erstmal nicht viel und ich habe ihn auch zum Vollhorst der Woche gewählt, weil, also nicht nur deswegen, sondern auch, weil ich ihn so, ich finde ihn auch einfach nicht sympathisch. Und am schlimmsten finde ich, als er dann im Gefängnis irgendwie Steven so einen Finger nach dem anderen bricht, als im Gegenzug dafür, dass er ihm Informationen über Jason gibt. Das ist, find das irgendwie so eine bescheuerte Szene. Und ich habe es auch einfach nicht verstanden, was er davon hat. Also fand ich richtig doof.
Ich glaube, der ist einfach ein krasser Edgelord.
Ja, das auf jeden Fall.
Das trifft's.
Theresa. Bist du denn auch bei uns auf der, ich will jetzt nicht sagen Anti-Duke-Welle, aber wer ist bei dir der Least Favorite?
Also ich kann das schon verstehen, er ist echt kein Sympathieträger. Ich habe eben gerade so gedacht, er ist eigentlich so der Campleiter, wo man denkt, okay, der hat hier eigentlich das Sagen und dann verschwindet er auf einmal in irgendeiner Bar und kommt dann am Ende wieder raus.
Ja genau, und taucht am Verschluss auf, ja.
Pass auf, nur er geht nicht in die Bar, sondern behind the bars.
Wow.
Stark.
Ich habe aber trotzdem, also eine Person finde ich noch schlimmer und das ist Robert Campbell. Das ist der Typ von der True Crime Show.
Und der
existiert nämlich auch noch. Und der hat sich auch Jessica geklärt. Und da erfahren wir dann im Laufe des Films, dass er das halt gemacht hat, weil er schon wusste, dass Jessica mit Jason verwandt ist. Und er hat dann ja so ein paar Fallen, kann man das so sagen? Er hat auf jeden Fall das Haus, das alte Voorhees-Haus präpariert und wollte da dann ja praktisch auch Geld mitmachen, so mäßig. Oh, hier ist was im Voorhees-Haus passiert. Oh, was ein Zufall. Und ich war da. Und das finde ich so einen krassen Move irgendwie. Vor allem, wenn sie da mit ihrem Neugeborenen einfach, ich meine, das ist halt literally ein Baby. So, das ist, finde ich schon echt krass, das dann so auszunutzen. Und das finde ich schlimmer als ein paar gebrochene Edgelord-Finger, ehrlich gesagt. Und deswegen, ich finde den schon echt als Charakter richtig, richtig schlimm. Der ist irgendwie am Anfang schon als schmierig, aber als dann so seine wahre, ja, so sein wahres Gesicht rauskommt, dachte ich mir so, boah, was ein krasses Arschloch einfach.
Ich würde jetzt einfach mal, also anhand der bisherigen Diskussion hier über die Figuren, also ich für mich herauskristallisieren, dass Steven auf jeden Fall ganz eindeutig sogar der Camper der Woche ist. Stimmt ihr mir dazu oder gibt es da andere Meinungen zu? Aber ich bin mir fast sicher, hier gibt es eigentlich fast keine andere Möglichkeit. Laura, ja. Bei dir?
Nee, also ich habe auch Steven gewählt.
André?
Auch Steven für mich, ja.
Ganz klar. Und Theresa weicht wieder ab von uns, ne?
Ich?
Ja, warum nicht?
Nee. Schon Steven.
Ist das das erste Mal, dass wir alle dieselbe Lieblingsfigur gewählt haben? Ich glaube nämlich auch.
Ich glaube auch, du, Speck, da waren wir uns schon häufiger einig, glaube ich, aber beim
Survivor. Haben wir nicht alle Megan gewählt?
Beim Ach stimmt, Teil? Megan, ja. Doch, glaube ich auch.
Oder hatte da jemand Tommy? Nee.
Nee.
Nee. Ich glaube, Megan hat da auch schon mal.
Ja. Ja.
Vor allem, es geht jetzt schon los, dass ich gerade denke, wer ist Megan? Ist Megan?
Na, ah, doch, Megan, das weiß Megan
vergisst
ich.
Man nicht.
Nee, das finde ich auch.
Okay. Was mir übrigens total aufgefallen ist an dem Film, sind die, Laura, diese, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber die, also der totale Terminator-Vibes, der Film, weil Jason teilweise so ein bisschen so auftritt wie ein Terminator und vor allem diese Diner-Szene, wie er da reinkommt, durch die Tür bricht und alle Leute dort abspachtelt und abkillt und abmeuchelt. Ich finde, das hatte auch von der Art der Inszenierung her total die Vibes, wie der Terminator in die Polizeistation einbricht in dem einen Teil. Aber es kann jetzt auch nur mein persönlicher Eindruck gewesen sein, aber ich bin mir ganz sicher, weil das würde halt auch zeitlich passen, so, ich glaube, ein Jahr nach Terminator 2, dass sie sich da doch so ein bisschen haben inspirieren lassen.
Das kann durchaus sein. Ich habe jetzt gerade kurz überlegt, ob du mich fragst, weil du weißt, dass ich jemand bin, der nie Terminator gesehen hat.
Ach so. Dann haben wir aber das einfach, dann brauchst du gar nichts weiter zu sagen. Jetzt weißt du, Theresa hat bestimmt nicht Terminator gesehen. Oh, das war jetzt mieser gemein formuliert, als es gemeint war, aber war es nicht. Aber ich schätze Theresas Filmgeschmack einfach so ein, dass sie sich dafür noch nicht interessiert hat. Und bei André bin ich, ist jetzt auch nicht der allergrößte 80s, 90s Action-Film. Aber Terminator 2 hat er, glaube ich, gesehen. André?
Ah ja, ich glaube, einmal habe ich ihn gesehen irgendwann, ja, ja.
Oh je.
Nein, natürlich.
Bestes aber hast du das auch ein bisschen gespürt? Die Vibes?
Ich weiß, was du meinst, ja. Ich weiß schon, was du meinst. Irgendwie von der, ich weiß nicht, also die Ästhetik eigentlich nicht, aber irgendwie einen gewissen Vibe. Obwohl er ja, wie gesagt, bis auf die Anfangsszene ja auch keine Action in dem Sinne hat. Ne? Er hat ja sonst eher Horror. Also es war viel auch Bewegung drin, aber verstehe ich, wo der Vibe, was du für einen Vibe meinst, ja. Also ein Terminator muss jetzt vielleicht nicht denken, aber auf jeden Fall an irgendwie so 80s in einer gewissen Hinsicht schon. Ja, aber halt, wie gesagt, nicht von der Ästhetik-Inszenierung, weil die ist eh nicht so ein bisschen, ne, die trifft natürlich nicht die Qualität.
Ist jetzt kein Cameron oder so.
Ist kein Cameron. Aber ich weiß schon, wo du herkommst, ja.
Aber ich glaube, ja, Laura hatte ja eingangs erzählt von der Wurmlord-Szene, von diesem miesen Wurm, der da Diana zwischen die Beine wandert. Übrigens, also falls es dich noch weiter beunruhigt, Laura, die Schauspielerin, die hier die Diana spielt, die hat das im Kino zum ersten Mal gesehen, dass dort ihr ein Wurm zwischen die Beine klettert, nenne ich es mal. Das wurde tatsächlich komplett in der Post-Production erstellt und sie war dann völlig schockiert, weil sie auch meinte, das hätte sie nie im Leben gedreht, wenn man ihr das vorgeschlagen hätte.
Ja, ich hatte das gelesen, dass ich glaube, sie wollten das irgendwie nachdrehen und dann stand die Schauspielerin nicht mehr zur Verfügung und dann haben sie einfach quasi eine Attrappe genommen und weil sie den Kopf nicht zeigen konnten, dachten sie sich, gut, dann kann der Wurm nicht durch den Mund, dann muss er woanders rum rein. Kann ich auch voll verstehen, dass sie sich darüber sehr geärgert hat, beziehungsweise dass sich das im Nachhinein sehr komisch anfühlt, das dann auf der Leinwand zu sehen und vor allem, dass sie es ihr vorher dann noch nicht mal irgendwie gesagt haben oder so. Aber dennoch fand ich die Szene sehr effektiv, was den Ekelfaktor angeht.
Hatte mich auch ein bisschen an irgendwie eher so, also für mich auch unpassend für einen Freitag der 13. Film, hatte eher so Frank Henenlotter Vibes, irgendwie Brain Damage, Basket Case und so weiter. Es war schon irgendwie ein bisschen komisch, ja. Aber Jason kommt ja dann, Laura, noch mal kurz vor Schluss, dann wieder in seine ursprüngliche Form zurück und wir bekommen dann das große Finale, was durchaus hätte noch ein bisschen krasser ausfallen sollen. Man hat da mit ganz vielen Miniaturen gearbeitet, da sollten ganz viele Dämonen aus dem Boden kommen und Jason dort reinziehen und so weiter, hatte ganz viele Miniaturen angefertigt bei KNB und das hat man dann doch, ehrlich gesagt, ein bisschen runtergedämpft, wahrscheinlich auch aus Budgetgründen. Ich fand das Finale aber trotzdem eigentlich relativ, ich werde jetzt nicht sagen, na, cool, ist vielleicht ein bisschen zu viel, in Ordnung.
Ja, ich fand's solide. Also es war jetzt nicht so, dass man dachte, boah, ist der Film jetzt zu Ende, ich habe es gar nicht mitbekommen, das auf keinen Fall. Aber im Gegensatz zu dem explosiven Opening war das natürlich dann auch schwer, am Ende noch mal so einen großen Knall irgendwie zu erzeugen, ne? Aber ich hätte mir da auch noch ein bisschen mehr gewünscht. Vielleicht hat man sich aber auch dann zu viel darauf verlassen, dass halt diese Freddy-Anspielung am Ende sowieso das Einzige ist, was in Erinnerung bleibt. Und deswegen ist es so relativ unspektakulär ausgefallen.
Theresa, wie fandst du das, dass der quasi die Lore das so vorgesehen hat, dass nur eine oder ein Voorhees letztendlich den Jason Voorhees in die Hölle bringen kann? Sinnvoll oder auch wieder so dieses Ding, wo man sagt, ja, jetzt kommen wieder irgendwelche Familienangehörigen da, die da haben wir nie was von gehört, ist irgendwie Quatsch, das jetzt in Teil 9 reinzubringen?
Ja, also ich find's okay, weil das irgendwie eine Erklärung liefert, warum es vorher keiner geschafft hat. Und warum das jetzt in diesem Teil gelingen soll. Und deswegen finde ich das eine okaye Erklärung. Ist irgendwie schon auch schwachsinnig, aber ich finde es in Ordnung. Und ergibt dann halt auch eben Sinn, warum auch ihm, ja, weiß ich nicht, gefühlt 2000 Kugeln ihn nicht umbringen können vom Anfang des Films. Aber ja, das ist halt mit dieser kompletten Story auch so, da hat wirklich keine Sau nachgefragt. Aber man muss halt auch fairerweise sagen, irgendwas müssen sie ja machen in Teil 9 und dann ist ja schon nicht die schlechteste Idee, die man haben kann. Also ich glaube, so für das, was sie, ja, so für die Rahmenbedingungen ist das schon vollkommen in Ordnung, ist jetzt nicht der Kracher, aber okay.
André, Jason ist ja nicht besonders häufig im Film zu sehen, in seiner Jason-Form, nenne ich es mal. Dementsprechend, ja, können wir zu Jason eigentlich gar nicht so viel sagen, aber ein paar Mal sehen wir ihn ja und er sieht ja durchaus wieder ein bisschen verändert aus. Da gab es wohl auch im Hintergrund ein paar Meinungsverschiedenheiten, also Sean S. Cunningham und Adam Marcus, die hatten ja unterschiedliche Ansichten, was das Design von Jason angeht. Cunningham war ja nie so ein großer Hockey-Masken-Fan. Das darf man ja immer nie vergessen, dass Cunningham ja den Film gedreht hat, wo Jason nicht der Killer war und dementsprechend auch keine Maske trug und dergleichen. Hier finde ich, ist sein Look ein bisschen weird, gerade am Anfang auch. Man sieht alles so aus, als würde die Maske so in sein Gesicht so
reingefräst sein.
Ja, als würde man die Maske gar nicht mehr abnehmen können. Aber gleichzeitig hat er auch so graue, längliche Haare, so wie ich das eigentlich nur von Star Wars und Meister Yoda kenne irgendwie. Also
ja,
ich bin nicht so ein Fan.
Ich bin ja auch immer auch da zwiegespalten. Irgendwie mag ich's. Es sieht halt irgendwie wieder wie eine Weiterentwicklung aus, des Zombie-esken. Er ist auch richtig auch aufgequollen und so, ja. Schon gar nicht mehr, ganz, gar nicht mehr richtig geformt, so alles wie so Beulenpest sieht er aus. Was irgendwie passt, wenn man auch wieder da kommt von, er wurde vielleicht im Vorteil eingeschmolzen, er ist irgendwie trotzdem wieder ins Leben zurückgekommen, whatever. Also es wirkt schon irgendwie wie diese Weiterentwicklung, dass er ständig irgendwie sein Körper ständig zerstört wurde und immer wieder erweckt werden musste, dass er da eben nicht mehr ganz fresh bleibt, ist jetzt nicht verwunderlich. Wozu die eingeschmolzene Maske so passt. So irgendwie finde ich das cool. Ich meine, die Haare, ja, es sieht schon weird aus, dass er da so Baldy Man, Homer Simpson Haare so drei Stück runterhängen hat. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, okay, vielleicht wachsen ihm halt doch über Dauer noch ein paar Haare, wenn man sie nicht direkt wieder abflemmt oder einschmilzt. Das mal dahingestellt, aber hätte natürlich auch sparen können. Aber ja, so insgesamt finde ich es gar nicht so schlecht, aber klar, es ist wieder was ganz anderes und natürlich die normale, in Anführungszeichen normale Maske, die man auch abnehmen kann, also die Killer-Maske, wo drunter aber natürlich immer noch das richtige Gesicht lauert, das fehlt natürlich in dem Zustand, sage ich mal. Ja, also deswegen, ich bin nicht komplett anti, ich finde es irgendwie ist es cool, sehr, sehr eklig, passt auch so zum Film, ne? dieses alles ein bisschen organisch und so. Irgendwie finde ich es ganz nice. Aber ja, jetzt das beste Design ist es auf jeden Fall für mich auch nicht.
Theresa, wie gefällt dir, findest du Jason attraktiv, hätte ich beinahe gesagt. Also im Rahmen von Horrorfilmen, also als
würdest
Killer.
Würdest du ihn nach links swipen?
Ja.
Ah, nee, tut mir leid, Jason. Würde ich nicht, aber
wegen den Haaren? Nee.
Woran liegt's? Tja, mangelnde Körperhygiene wahrscheinlich. Also sieht jetzt schon nicht sehr gepflegt aus. Der Gute ist mir eigentlich schon, aber auch echt wichtig. Ja, nee, aber ich finde auch sein Design nicht so cool, ehrlich gesagt. Und ich verstehe auch nicht, warum das nicht was ist, wo man einfach beständig bleibt. Also das ist jetzt ja echt nicht der Faktor, an dem man irgendwie rumschrauben muss, warum man da nicht relativ, das gleichbleibend einfach macht, wenn man einmal irgendwie ein cooles Design hat, dass man sagt, okay, jetzt passt es so, weil die Kleidung, die ihr trägt, ist halt komplett anders im Vergleich zu sonst. Und ich weiß, ihr trägt ja auch einen Gürtel, das finde ich irgendwie auch komisch, so die Vorstellung,
dass stimmt,
Jason sich einen Gürtel auf und zu macht, ich weiß es nicht, finde ich irgendwie komisch.
Generell sein Outfit hat, er sieht ja auch eher ein bisschen aus wie die Arbeitskleidung von Michael Myers, ne?
Ja, voll.
So dieser Bodysuit so
ja,
ein bisschen.
Ja, ja.
Ja, also ich finde.
Als hätte er mal bei Outfittery für angehende Killer bestellt.
Ja, also ich finde ihn nicht so cool, ehrlich gesagt. Man sieht ihn ja auch nicht viel, aber bin ich nicht so der Fan von.
Mir fehlt auch dieses Khaki von seiner Jacke. Ich finde, das steht ihm besser als das Blau.
Stimmt. Ja, er sieht aus, als würde er aus dem Gefängnis. Ja, so ein, ja, wie so eine, wie so, so ein, wie sagt man denn, so ein
Landstreicher.
Ja, nee, Landstreicher meine ich nicht. Wie so ein, als würde er quasi so ein fertiges Outfit, was man bekommt, zum Beispiel, wenn man, zum Beispiel, man hat ja ein Koch-Outfit. Weiß jeder, wie ein Koch aussieht, wenn er, ne? Eine Kochmütze, weißes Outfit. Oder wenn du im Gefängnis bist, dann haben die auch alle einen einheitlichen orange Kleidung oder dunkelblaue Kleidung. Und sowas sieht er auch aus, als ob er irgendwo gewesen wäre, wo das die Dienstkleidung gewesen wäre. Ah. Und das macht ja überhaupt keinen Sinn irgendwie bei dem. Also, nee. Schon irgendwie komisch. Naja, schauen wir uns mal die Kills an, würde ich sagen. Oder vielleicht erst noch die Freddy vs. Jason-Andeutung. Aber ich glaube, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, Laura, ein bisschen. Ja, sie haben immer sehr verfrüht an Freddy vs. Jason gedacht, ne? Bevor das da tatsächlich irgendwann mal umgesetzt wurde, 15 Jahre später oder so.
Ja, also ich habe mich auch irgendwie gefragt, ob das denn damals dann schon so war, dass es konkrete Pläne gab.
Ja, ja, die Pläne gab es auf jeden Fall, ja.
Genau, aber ne, die lagen ja noch irgendwo in der Schublade und es war jetzt noch nicht so, dass man irgendwie ein Drehbuch hatte und wusste, in den nächsten 2-3 Jahren wird das realisiert. Deswegen muss ich sagen, ja, finde ich das irgendwie auch fast schon so ein bisschen gemein, sowas anzuteasern, wo die Fans dann natürlich irgendwie voll drauf warten und sich freuen und dann beim nächsten Teil das dann halt nicht passiert. Aber ja, mittlerweile kann man das natürlich sehr freudig sehen, dieses Ende.
Ja, da sieht man mal auch, wie lange das, also es war, zu der Zeit wurden tatsächlich schon einige Drehbuchentwürfe rumgereicht, aber das war tatsächlich genau das Problem, aber da gehen wir dann nächste Woche, wenn wir über Jason X reden, nochmal ein bisschen genauer drauf ein, aber es ist zumindest witzig zu beobachten, wie lange das wirklich schon alles in der Planung war. Ja, kein Freitag der 13. Film, Theresa, ohne Kills, würde ich sagen, schauen wir uns die hier nochmal an, wir haben ja schon die Spezialeffekte gelobt, die handgemachten, wir sind schon auf den Kill im Zelt eingegangen, als Deborah dort von hinten aufgespießt wird und dann in zwei Hälften gerissen wird von Jason. Ich überlege gerade, was mir sonst positiv in Erinnerung geblieben ist, das, was André und ich vorhin schon gesagt haben, als Deputy Josh dort quasi schmilzt und sich auflöst dort, ist auch sehr schöner Practical. Ansonsten hat mir vor allem eigentlich noch, ich finde zum Beispiel, dass die meisten Kills tatsächlich, ich glaube, André hat das gesagt, gebe ich ihm auch vollkommen recht, doch eher so la-la sind und wirklich nur die guten Kills dafür richtig gut sind. Und mir ist da noch in Erinnerung geblieben, die Szene, als Jason quasi in Form von Campbell dort diesen Riot macht in dem Diner, als er erst hier Shelbys Kopf quasi frittiert und dann, wie drückt man es aus, Joeys Gesicht so ihr ins Gesicht schlägt und einschlägt und es einfach, also muss ich sagen, da habe ich auch ein bisschen gelacht, weil das war dann auch schon wieder fast ein bisschen witzig. Und das sind so meine Favorites, würde ich sagen. Was ist dir da so aufgefallen?
Ja, also bei mir halt auch definitiv der Zeltkill, den finde ich ja echt super klasse. Und ja, so diese Mordserie im Diner finde ich auch cool, weil die fängt ja, meine ich auch damit an, dass er diesem einen Kumpel von Steve, der dort arbeitet, auch so richtig brachial den Arm einfach bricht. Es geht wirklich so ruckzuck und dann schaut er so der Knochen aus dem Arm raus, denkt sich so, also wirklich so richtig unangenehm. Also finde ich richtig cool und damit fängt es halt an und dann, ja, weiß ich nicht, metzelt er sich da so ganz, ja, schnell im Grunde genommen durch. Und das hat mir schon gut gefallen. Und das mit der Friteuse ist irgendwie was, was man sich merken kann, dieses eingeschlagene Gesicht auch. Und zerquetschte Köpfe finde ich auch immer gut im Horrorfilm. Und vor allem hier ist es ja auch irgendwie so, dass das Blut dann so oben rausgespritzt kommt. Und man das finde ich irgendwie auch ganz cool. Es ist so eine Variation, sag ich mal. und finde, dass der Film da schon entsprechend einige Sachen hat, die gut reinhauen.
Ich muss trotzdem sagen, Laura, dass ich da doch jetzt, wo ich auf das gerade anhand unserer Bilder hier nochmal so ein bisschen rekapituliere, doch schon auf, wie gesagt, bei André bin. Es ist, also man hat halt, also diese zwei Standout-Kills ne, von Deputy Josh und von Deborah dort, und der ist halt wirklich abartig hart, muss man ja schon sagen. Aber die anderen Sachen sind dann doch, wenn man so will, eigentlich, ja, ich meine, das ist immer schwierig zu sagen, weil wir reden jetzt aus dem Jahre 2024 gesprochen, ja, doch eher verhalten, will ich jetzt sagen. Vielleicht müsste man doch sogar fast sogar, muss man eine Gewaltwertung vielleicht nochmal nach unten korrigieren.
Müsstest du jetzt doch noch auf die 3 runtergehen?
Ja, vielleicht, vielleicht. Also es ist, ich sag mal so, ich finde den Film ekliger, als er brutal ist, wenn man mal diesen einen Standout-Kill sieht. Also da bin ich dann wiederum bei euch beiden. Zum einen bei André, der sagt, dass er ihn brutaler in Erinnerung hat, als auch bei dir, wo du meintest, dass er eher eklig ist als brutal, ne?
Genau, aber ich glaube, es kommt halt so ein bisschen drauf an, ob man diesen Ekel halt mit der Brutalität auch so ein bisschen verbindet. Und ich finde, in dem Film geht das halt so Hand in Hand. Also, ne, wenn dieser Typ am Anfang zum Beispiel das Herz isst, ist das ja in erster Linie eklig. Aber irgendwie ist ja auch das Brutalität. Also, ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, wie man Brutalität dann auslegt. Aber ich fand zum Beispiel auch diesen Kill an Vicky noch sehr cool, die diesen Kopf so eingedrückt bekommt. Also das sah auch sehr cool aus. Und ich mochte den an diesem Officer Randy, wo der Kopf so abfällt und dann der Wurm so aus dem offenen Hals rauskriegt und so.
Ja.
Auch da ne wieder diese Verbindung von Brutalität und dem Ekel. Deswegen, ich bleibe bei meiner 3,5.
Ja, das ist, ja, das stimmt schon. Da sind schon ein paar echt halt, die Effekte sind halt echt super gemacht, das muss man eben sagen. Und André, es ist eben so, ne, wir haben es ja vorhin schon gesagt, zu dieser Zeit war eben bereits klar, dass man fürs Kino eine gekürzte Version dreht, aber eben für eine Unrated-Version dann doch eben problemlos alles drehen kann und rausbringen kann, was man sich so ursprünglich vorgestellt hat. Und ansonsten wäre ja so ein Kill, ich meine, man stellt sich das vor, wenn der Film 3 Jahre vielleicht vorher oder 4 Jahre vorher rausgebracht worden und hätte es nicht diesen Nachdreh auch noch gegeben. Also sehr viele Zufälle, die da mitzuspielen. Wir hätten vielleicht, das fällt mir zum Beispiel, den oder einen der 3 besten Kills der ganzen Reihe nie zu Gesicht bekommen. Ne?
Auf jeden Fall. Also kann man auch dann wirklich hier schon auch froh sein letztendlich, dass man hier zumindest mal einen Teil der Reihe hat, wo auch alles so weit drin ist. Zumindest, dass die Unrating-Fassung auch gibt und das Material noch da war. Und ansonsten gehe ich halt auf jeden Fall mit. So, es gibt wenig, was irgendwie lustig ist oder so. Ne? Bis also bei diesem Mund eingehauenen gehe ich mit. Ne? Das sieht halt einfach ein bisschen albern aus. So. Aber sonst hast du ja wirklich sehr deftige Sachen, auch keine Überhöhung groß drin. Was denn, ne? Du hast halt eben, dieser Teenie-Faktor macht halt schon viel aus halt. Ne? Dadurch wird es halt irgendwie einfach alles immer so ein bisschen spaßig. Das wird halt hier ein bisschen subtrahiert, wodurch einfach der Film an sich einfach ein bisschen brachialer wirkt und einfach düsterer, meiner Meinung nach, was sich auch wirklich auf die Kills überträgt, auch wenn sie, wie gesagt, auf die Masse gesehen, du hast es jetzt selber auch gesagt, dann doch gar nicht so hart sind, aber diese Standout-Kills sind da auf jeden Fall, die sind hart und bin da auch eben absolut dabei, halt wie gesagt, dieser Melting-Kill ist hart, natürlich das Zelt, aber auch eben der gebrochene Arm, den fand ich auch, da war ich auch wieder überrascht, das habe ich auch gar nicht im Kopf gehabt, und wie plötzlich dann dieser Arm da abgeknickt wird in der Aufnahme, auch super hart. Also von daher insgesamt auf jeden Fall ein Teil, wo man mal eben nicht sagen kann danach, wie wir es jetzt so oft leider gemacht haben in den letzten Wochen, ja, wären schöne Kills gewesen, wenn man sie sehen würde, sondern hier hast du sie mal wirklich, hier tauern sie auch teilweise wirklich lange irgendwie. Es gibt kleine Todeskämpfe in Anführungszeichen, sowas hast du ja vorher im Friday-Franchise einfach nie gehabt, weil es alles der Schere zum Opfer gefallen ist. Zumindest das wird hier alles mal ausgespielt und somit ist er natürlich auf jeden Fall somit der härteste Film, allein aufgrund der nicht vorhandenen MPAA-Zensur in der Unrated-Fassung.
So, jetzt mal sehen, ob ich es schaffe, hier in Devils and Demons Core zu organisieren. Würdet ihr mir recht geben, wenn ich die Behauptung aufstelle, dass für uns alle der Kill an Deborah im Zelt der Kill der Woche ist?
Ja.
Ja, Chris.
Das war ein Quark-Chor.
Ja. Mal gucken. Vielleicht kriege ich es als Chor zusammengeschnitten am Ende, sonst wird es peinlich. Ja, ansonsten ist mir noch aufgefallen, André, dass der Film, muss ich ganz ehrlich sagen, man merkt an vielen Stellen, dass Adam Marcus eben nicht so ein erfahrener Regisseur war, was ich ihm auch gar nicht vorwerfen will mit seinen damals 23 Jahren. Aber ich finde, da sind echt ein paar Shots bei, die richtig schlecht sind, die auch richtig kacke aussehen. Und ich finde, das ganze Ding wirkt inszenatorisch zwar schon irgendwie kohärent, so vom Color Grading und so, ist ja sehr bläulich gehalten, der Film und so, aber ich finde nicht, dass das ein besonders gut aussehender Slasher ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde schon, das ist dann für mich schon wieder neben den beschissenen Dialogen schon eher ein Grund, wo ich sage, okay, hier fällt der schon fast wieder gegenüber vielen anderen der Teile ab, die ja auch alle fast nur mittelmäßig bestenfalls geschossen sind, fällt der hier nochmal ein bisschen runter, finde ich.
Insgesamt auf jeden Fall. Ich sag ja, die Stimmung, die du vorhin meintest, ich weiß, wo sie herkommt, aber es liegt auf jeden Fall nicht am Handwerk. Handwerklich ist er nämlich auf jeden Fall sehr durchwachsen. Ich finde auch, es gibt ein, zwei, drei coole Momente, auch von den Einstellungen her, oder wo sie mal wirklich was, ein schönes Bild eingefangen haben. Gerade auch so im letzten Drittel, auch da, wie gesagt, was so zur ganzen Stimmung, zur Düsternis passt. Aber insgesamt wirkt er auch sehr, amateurhaft, nicht so viel gesagt, aber er wirkt ein bisschen schlocky. Ohne richtiges visuelles Konzept, teils auch gerade so in den Aufnahmen, da so im Knast oder auch dann, wenn sie da, wo Duke, der mit dem, wie heißt er nochmal,
Stephen?
Campbell, wo die quatschen. Teilweise wirkt es wie so ein Fernsehfilm irgendwo. Teilweise hab ich bei dem Film so Fernsehfilm-Niveau Vibes. So, deswegen, auf jeden Fall. Es ist handwerklich, rein filmisch gesehen, es ist cinematografisch eher einer der Schwächeren der Reihe, ja.
Ja, es wirkt auch teilweise unrund, weil Jonas Cunningham seltsamerweise ab Deep Star 6 irgendwie auf die Idee kam, dass er doch lieber in 22 Frames per Second dreht und nicht wie das gängige Kinoformat in 24 Frames per Second dreht. Und mit der simplen Begründung, dass ihm die Schauspieler alle zu langsam sind und er das lieber ein bisschen anders dann hätte. Und das sorgte dann irgendwie für Probleme mit der Filmlänge zum einen, weil der Film auf einmal zu kurz war. Und auch das mit dem Ton hat dann irgendwie nicht funktioniert, alles mehr. Also der hat da auch wie immer, und das werden wir gleich, also nicht gleich, nächste Woche bei Jason X auch nochmal hören. Also so sehr man Cunningham auch irgendwie mit Freitag der 13. in Verbindung bringt, so richtig, ich äußere mich nächste Woche nochmal dazu. Lästern wir lieber nochmal ein bisschen ab über den Regisseur, über Adam Marcus, Theresa. Denn es gab noch eine Geschichte vom Set, die ich erzählen will, bevor wir zum Fazit kommen. Und zwar hat sich die Schauspielerin von Jessica, die Carrie Keegan, am Set verletzt. Und Adam Marcus soll das irgendwie so ziemlich egal gewesen sein. Und er hat dann gesagt, ach komm, jammer da nicht rum und so weiter. Und es wurde dann viel gelästert am Set und so weiter. Und das hat dann irgendwie Carrie Keegan dazu gebracht, dass sie ihren Agenten eingeschaltet hat. Und dann gab es nämlich richtig Ärger. Und man musste dann quasi irgendwelchen Klagen vorbeugen und hat dann Adam Marcus sozusagen vom Set entfernt, weil Carrie Keegan nicht mehr von Adam Marcus directed werden wollte. Und dann hat John S. Cunningham sozusagen die letzten zwei Drehtage übernommen. Also heute reden die beiden zwar wieder gut übereinander und nehmen das Thema nicht mehr so ernst, aber sie haben das nie gemeinsam ausgeräumt, dieses Thema. Ja.
Aber ich finde so Lästereien auch echt immer albern, also keine Ahnung.
Ja, so Lästereien, ja, aber wenn sich eine Schauspielerin verletzt beim Dreh, und dann sollte man als Regisseur, finde ich, nicht irgendwie das so abtun. Man weiß natürlich jetzt nicht, ob sie sich nur eine Schramme geholt hat oder einen Fuß gebrochen hat. Aber
ja,
wenn
voll,
du
aber spielt ja auch am Ende keine Rolle. Also ich finde halt, findest so du dieses Lästern, ist halt irgendwie sowas, weiß ich nicht, so mit 14, okay, meine Güte, aber irgendwie als erwachsene Person, die da so eine so eine Produktion irgendwie mitleitet, daher sollte man da irgendwie respektvoller miteinander umgehen, vor allem, weil er ja auch darauf angewiesen ist, auf seine SchauspielerInnen. Da wäre ich ein bisschen netter zu denen, aber ja, haben wir jetzt ja auch schon mehrfach gehört, dass das nicht unbedingt selbstverständlich ist, nett zu den Leuten zu sein, auf die man angewiesen ist im Film. Ja, ärgerlich irgendwie solche Geschichten.
Ja. Ich hatte aber auch noch gelesen, dass bei den beiden, glaube ich, auch Stress wegen der Duschszene war,
ja,
weil sie sich da auch komplett ausziehen sollte, beziehungsweise Brust zeigen sollte, obwohl das nicht in ihrem Vertrag stand. Das hatten wir jetzt ja, glaube ich, auch schon bei dem einen oder anderen Teil. Und sie hat halt vor allem argumentiert, dass sie gesagt hat, das ist eine Duschszene, in der ich um meine tote Mutter trauere. Und da geht es um die Emotionen und nicht darum, dass man meine Brüste sieht. Und im Endeffekt hat sie das dann, glaube ich, auch durchgezogen, dass sie dann irgendwie ein Body anziehen durfte oder sowas. Aber wahrscheinlich war das Verhältnis zwischen den beiden dann eh schon nicht das Beste.
Ja, ja, genau, das stimmt. Das war dann auch noch ausschlaggebend dabei, dass, genau, ja, und Adam Marcus hat ja da, glaube ich, irgendwie geäußert, meinte so, ja, das ist eine dramatische Szene, das ist überhaupt nicht dazu da, er hatte, glaube ich, irgendein Beispiel genannt in irgendeinem Film, wo er das auch gesehen hat, wo dann halt die Verzweiflung einer Person zu sehen ist, wenn sie dann halt quasi völlig rein unter der Dusche sitzt und trauert und so weiter. Ja, ja, das ist, wie gesagt, das zieht sich ja hier scheinbar auch durch die Reihe. Wie dem auch sei, ich muss gestehen, ich habe den Film für mich ein bisschen aufgewertet. Zum einen, finde ich, liefert der mit Steven zum Beispiel eine echt sympathische, markante Hauptfigur. Ich finde, der hat, das haben wir jetzt ja schon oft genug gesagt, mit dem Kill an Deborah einen, wenn nicht gar den besten Kill der ganzen Reihe vielleicht. Er hat ein paar coole Jason-Sequenzen, also eigentlich gesagt zwei, die am Anfang und die am Ende, was auf jeden Fall für den Film spricht. Und ich muss auch gestehen, und das ist mir jetzt wieder in Erinnerung gekommen, dass der Film durchaus kurzweilig und unterhaltsam ist. Ich finde, er hat relativ wenig Füllszenen, relativ wenig Langeweile, so auch im Vergleich zu anderen Filmen aus der Reihe. Und das hat für mich durchaus gepasst. Allerdings finde ich die Geschichte und den Aufhänger und auch wie er mit der Lore arbeitet, das fand ich doch teilweise echt ein bisschen bekloppt und hanebüchen und auch ein bisschen unbefriedigend teilweise. Aber in der Summe hat er mir doch besser gefallen, als ich dachte und als ich ihn in Erinnerung hatte. Deswegen ist er bei mir im Vergleich zum letzten Podcast zu diesem Thema von 2 auf 2,5 Sterne aufgewertet worden. André, wie sieht dein Fazit aus?
Ja, mein Fazit. Wie gesagt, ich hatte irgendwie, ich hatte ihn irgendwie anders im Kopf. Es war wirklich eine lange Zeit, die ich es nicht gesehen habe, deswegen war der Revisit nochmal cool. Ich hatte ihn irgendwie wieder noch härter im Kopf irgendwo. Ich dachte irgendwie, er wäre noch splatteriger. Und insgesamt auch irgendwie gleichzeitig langweiliger, denn ich fand ihn gar nicht mehr so langweilig. War für mich, galt für mich immer als einer der schwächsten Teile. Ich habe ihm, glaube ich, damals auch 2 gegeben. Ich fand ihn eigentlich relativ kurzweilig jetzt, muss ich sagen. Dauert ja auch wieder nur knappe 90 Minuten. Das war völlig okay. Und die Figuren sind eigentlich ganz cool. Die Konstellation, die Kills sind eigentlich ganz cool. Wie gesagt, wenn man einmal mit der Idee warm geworden ist, dass es halt Jason als Jason hier kaum gibt, ist es als Konzept in Ordnung. Auch wenn was fehlt natürlich. Die ganze neue Lore, die aufgemacht, das Mysterium und so weiter, dass da irgendwas rangedichtet wird, das gefällt mir halt nach wie vor nicht. Hätte man das halt irgendwie früher aufgebaut, ne? Und vor allem das mit dieser Evil Dead Connection, das ist halt für mich einfach großer Käse, so, da kann er erzählen, was er will, auch 2017 noch. Aber hätte man irgendwie was mehr mit reingenommen, auch dass halt irgendwie nur eine War, noch, dass es halt noch eine Voorhees gibt, ne? Es gab ja auch Ideen eben, dass man Jasons Vater reinnimmt. Hätte man sowas früher schon in die Reihe eingebaut, hätte man das ja machen können. Aber hier irgendwie so alles reinzuwerfen, was jetzt noch irgendwie noch da ist, einfach nur um nochmal was Interessantes in der Hinterhand zu haben, was jetzt aus dem Nichts kommt, das gefällt mir halt nach wie vor einfach nicht, weil es halt so komplett Banane ist und Hanebüchen und einfach nur reingeschmissen wird. Da fehlt einfach ein Aufbau, den es einfach nicht gab. Und ja, dafür sind die Kills auf jeden Fall ganz cool. Die ganze Atmo geht klar. Auch schön schlockig, teils halt recht hart, zumindest in Einzelmomenten. Und halt vom Atmo, von der Vibe hat er halt irgendwie was, auch wenn er eben handwerklich jetzt nicht der rundeste Teil ist. So insgesamt fand ich auf jeden Fall irgendwie gar nicht mehr so schlecht. So. Also ich war auf jeden Fall doch überrascht hier und da, wie positiv er mir wieder aufgefallen ist. Ich habe jetzt lange überlegt, werte ihn aber trotzdem nicht auf. Ich bleibe bei 2. Er ist trotzdem für mich in der gesamten Rangordnung immer noch trotzdem einer der schwächeren Fridays als Gesamtding. Aber es ist trotzdem eine gute 2, wenn man das so sagen kann. Und ich hatte Schlimmeres irgendwie im Rewatch befürchtet, erwartet.
Ja. Theresa.
Ja, also ich gebe dem Film 2,5 Sterne und ich habe ja schon häufiger gesagt, dass ich nicht finde, dass das der schlechteste Teil der Reihe ist. Und der hat, wenn man jetzt den Letterboxd-Wertungen glaubt, ist es mit Abstand der schlechteste der Reihe, also die Durchschnittsbewertung. Und das finde ich wirklich unfair und komme auch zu einem ähnlichen Fazit wie bei Teil 5, dass wenn man sich einmal damit abgefunden hat, dass das kein normaler Freitag der 13. ist, wie man ihn kennt, und sich dann drauf einlassen kann und vielleicht auch weiß, was einen erwartet, dann ist der nicht verkehrt. Das ist jetzt trotzdem kein High-Quality-Film, der wirklich alles perfekt macht. Aber ich finde, der hat wirklich seine Momente. Also wir haben jetzt ja schon viel gesagt. Und ja, die Geschichte ist halt irgendwie dumm. Also kann man nicht anders sagen. Ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat und das für eine gute Idee gehalten hat. Aber es ist schon okay bei so einem Teil. Ja, wen interessiert es da auch noch so richtig, sag ich mal. Und mich stört es dann halt auch nicht, dass da ein paar Logikfehler drin sind. Aber also ich muss jetzt vor allem noch dran denken, das habe ich eben vergessen zu sagen, als du mich danach gefragt hast, Chris, zum Thema, wie Jason sich verhält in den anderen Personen. Wir haben hier dann ja auch so Momente, dass irgendwie Jason jemanden auf den Foltertisch legt. Das ist ja was komplett
Stimmt,
Neues.
Ja, ja.
Also seit wann foltert Jason irgendwelche Menschen? Ja, der bringt die brachial um, aber der foltert
nicht. Seit wann rasiert er Leute?
Und seit wann rasiert er auch noch Leute? Aber es ist trotzdem irgendwie eine Szene, wenn er irgendwie mit Rasiermessern am Hals rumgemacht wird, da denke ich schon immer so, nee, möchte ich eigentlich nicht sehen, was jetzt als nächstes kommt, die dann trotzdem für mich gut funktioniert hat, auch wenn sie halt, wie gesagt, wenig Sinn ergibt, wenn man jetzt eigentlich einen Freitag der 13. Film guckt. Aber ich finde den Film lustig, ich finde den auch unterhaltsam und wenn man sich eben damit abfindet, kann man damit schon Spaß haben. Und deswegen 2,5 Sterne und schon mal so viel vorab. Ich finde, das ist wirklich bei weitem nicht der schlechteste Film der Reihe.
Laura, dein abschließendes Fazit.
Für mich ist das definitiv auch nicht der schlechteste Teil der Reihe. Also ich mag den irgendwie für das, was er ist. Auch wenn ich schon große Schwächen sehe, was ja so die Cinematografie und das Drehbuch betrifft. Und das Handwerkliche ist wirklich relativ unrund in diesem Film. Das habt ihr ja auch schon eben gesagt. Aber ich mag die Figur von Steven erstaunlich gerne. Ich glaube, das ist meine liebste Männerfigur bis jetzt in der Reihe. Und ich finde die Kills cool. Ich mag auch grundsätzlich diese Buddy-Snatcher-Idee, auch wenn ich die Umsetzung nicht perfekt gelungen finde. Aber insgesamt ist das für mich auch ähnlich wie bei Teil 5. Der Film ist schon irgendwie schlecht, aber er ist sympathisch schlecht im Sinne von, dass ich halt trotzdem sehr viel Spaß mit dem Film habe und dass ich mir den zum Beispiel immer wieder zum Beispiel vor Teil 7 oder so angucken würde. Und deswegen komme ich insgesamt dann auch auf eine 2,5. Die habe ich ja auch schon dem letzten Teil, dem achten Teil gegeben. Und ich glaube, zwischen den beiden würde es mir auch schwer fallen, mich zu entscheiden. Deswegen kriegt er dieselbe Wertung.
Sehr gut. Ja, war doch dann doch am Ende eine Überraschung. Das war der Teil, bei dem, das kann ich schon mal vorweg sagen, bei dem ich am wenigsten Bock hatte, ihn zu gucken. Und der mich dann am meisten dann doch überrascht hat, so ein bisschen. Ja, dennoch zeigte sich, dass Adam Marcus und Teile seines Teams völlig überfordert waren mit dem Film. So mussten in der Post-Production über 50 Minuten an Material entfernt werden, was für so einen Horrorfilm wirklich extrem viel ist. Das heißt, dass der Film in seiner vorherigen Fassung wohl vollkommen unreleasbar und ungenießbar war. Es gab da teilweise so viele hanebüchene Storylines drin, von denen ja einige gerade noch so gerettet werden konnten im Editing, dass die noch halbwegs irgendwie Sinn ergaben und letztendlich behielt man fast nur die Action und entfernte fast alles andere dort an Storytelling, weil es entweder zu schlecht gespielt war oder zu schlecht geschrieben war und so hat man am Ende fast nur Kills und das Body Snatching übrig behalten. Die Kinofassung, wie gesagt, ich empfehle sie nicht. Ich glaube, ihr drei würdet mir auch recht geben, die Unrated-Fassung ist deutlich besser. Ich finde auch teilweise, dass die auch ein paar Handlungsstränge in der Kinofassung irgendwie keinen Sinn ergeben und erst durch die Unrated besser zur Geltung kommen. Also falls, es ist zwar blöd, wenn man eine Blu-ray hat, mit besserer Bildqualität und eine DVD mit schlechterer und dann trotzdem die DVD gucken muss, aber an dieser Stelle ausnahmsweise mal würde ich das empfehlen. Es stellte sich auf jeden Fall die Frage, ob nach drei Jahre nach Jason Takes Manhattan überhaupt sich noch irgendwer für diese Reihe interessieren würde und wie der neue Ansatz am Boxoffice funktionieren würde. Und dann startete der Film auf 1355 Leinwänden und spielte in den ersten drei Tagen durchaus solide, aber unspektakuläre 7,6 Millionen Dollar ein. Der Film landete auf Platz 2 am Boxoffice in den USA, direkt hinter Auf der Flucht mit Harrison Ford. Aber in der zweiten Woche erfolgte dann ein ziemlich kompletter Absturz, sodass am Ende nur knapp 16 Millionen US-Dollar verbucht werden konnten, was ja irgendwie auch, André, ganz gut zum desolaten Zustand des Horrorkinos Anfang der 90er Jahre passte, ne? Also, obwohl das Ergebnis so schlecht war, war Jason Goes to Hell trotzdem der erfolgreichste Horrorfilm des Jahres 1993. Und das bestätigt nun mal das, was ich am Anfang mit Laura schon besprochen hatte. Es war keine gute Zeit für Horrorfans, die 90er Jahre, bis Scream in die Kinos kam, ne?
Das ist echt ein Armutszeugnis. Also, ich habe jetzt ja schon auch gesagt, ich finde den Film schon auch echt voll in Ordnung, aber wenn das trotzdem der beste Horrorfilm des Jahres war, das tut schon echt weh.
Ja, gehe ich voll mit. Das ist halt, das zeigt auch die Qualitätsansprüche irgendwie zu der Zeit. Und was die Leute halt auch bereit sind, dann anzunehmen. Von daher, ja, zeigt irgendwie, dass es vielleicht auch die falsche Zeit war für den Film irgendwo. Mal abgesehen von der Qualität desselben, aber ja, die Zeit war nicht reif.
Ja, New Line Cinema war trotzdem zufrieden mit dem Ergebnis am Ende, weil der Film sich auf Laserdisc und VHS gut verkauft hat, auch dank der Unrated-Fassung eben als Verkaufsmerkmal sozusagen. Jonas Cunningham fand den Film überhaupt nicht gut. Damals dachte man irgendwie auch, dass niemand mehr Jason sehen will, aber ich glaube, das ist genau der Fehler noch des Films, warum eben so viele Leute dann doch nicht reingegangen sind, weil am Endeffekt gucken die Leute, Laura, diese Filme eben, weil sie Jason sehen wollen. Das ist genauso, wir haben das Thema bei Halloween 3 gehabt, wir haben das Thema bei Freitag der 13.5 gehabt. Man kann sich immer wieder einreden und sagen, ja, aber wir müssen doch mal kreativ sein, wir müssen noch mal was anderes machen. Aber letztendlich gehen wir alle in diese Filme, weil wir genau das sehen wollen, was wir immer zu sehen bekommen haben, ne?
Ja, also ich finde es irgendwie schon fast witzig, ne, weil das ist ja auch wie mit dieser Testvorführung. Da entscheiden die sich, was anders zu machen, und in der Testvorführung sagen dann alle sofort, wir wollen unsere Teenager. Und ja, so ist es halt auch ein bisschen, ne? Man guckt sich diese Filme eigentlich an, weil man denkt, man weiß, was einen erwartet, und dann muss man auch damit rechnen, dass es nicht immer gut ankommt, wenn man da so rumexperimentiert.
Ja. Ja, das war's für heute, würde ich sagen. Jason ist erstmal zur Hölle geschickt. Das würde ja eigentlich heißen, Theresa, eigentlich muss ich den Gag nicht wiederholen, aber wenn Jason jetzt wirklich in der Hölle ist, müsste es das jetzt eigentlich gewesen sein, ne?
Ja, aber wir wissen ja alle, wie es ist.
Ja. Na gut, dann hoffen wir, dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, wenn es wieder weitergeht mit unserer Freitag der 13. Retrospektive. Ich habe gehört, André, dass wir vielleicht nächste Woche einen Ausflug ins Weltall machen, aber kann auch nur ein Gerücht sein.
Ja, also das klingt schon sehr absurd. Wer macht
das? Ja, ne? Also das ist ja, also das war ja jetzt schon kreativ, was wir jetzt hatten. Also das andere klingt ja völlig absurd. Aber mal schauen, was uns da erwartet nächste Woche bei Devils and Demons. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, Theresa, André und Laura. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Tschö, tschö.
Ciao.
Tschüss.
They're coming to get you, Barbara. Coming for you.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.